So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast einfach Tutti Tran ist im Gebäude.
Grüße, Leute.
Ich habe dir letztes Mal, wann habe ich dir denn geschrieben? So vor 2, 3 Wochen habe ich dir geschrieben, wir haben 10-Jähriges.
Ja.
Wir haben jetzt im Dezember kennen wir uns 10 Jahre.
Und ja, das ist stimmt.
Du hast dann auch 10-jähriges Bühnenjubiläum einfach.
Also ich sehe eigentlich 2016 so richtig als einen Start als Stand-Up-Comedian, da wir 2015 so ziemlich zum Ende des Jahres diesen allerersten Auftritt hatten.
Genau.
Und danach ist ja nichts passiert. Und dann habe ich irgendwann
Ach, dann warst du erstmal länger raus?
Ja, danach wusste ich erstmal nicht, krass, okay, es ist okay, passiert.
Mache ich das überhaupt weiter?
Und dass ich das weitermache, war mir klar.
Ja.
Ich habe direkt dann einfach Blut geleckt, Alter.
Ja.
So einfach Spotlight, die Leute hören zu, die Leute klatschen und lachen. Da ist schon beisam. Das ist anders, wenn deine Jungs oder deine Arbeitskollegen auf Arbeit so lachen, das ist nochmal ein anderes Level.
Ja.
Und da habe ich ab diesem Auftritt habe ich gesagt, Digga, wir haben einen neuen Traum.
Mhm.
So safe. Und dann aber 2016 irgendwann erst diese ganzen Open Mics.
Ja, stimmt,
auch die mit Szene Text, in Deutschland, in
Texte
Berlin
schreiben, üben, hingehen. Ja, okay, stimmt. Aber da, genau, das war der 12.12., habe ich eben noch im Verlauf gesehen, 12.12.2015, ich glaube.
Aber zumindest kennen wir uns jetzt 10 Jahre.
Ja, genau.
Und das ist crazy.
Ja, safe, das ist wirklich crazy. Und ich dachte, und dann.
Das ist krass.
Der Safa meinte so, ja, dann ist der, war ein anderer Comedian war noch da, so ein normaler Comedian, der meinte so, ja, dann ist hier auch noch so ein Influencer, der,
der Eiskalt-Influencer
ist ganz lustig und der macht auch mal. Und ich direkt so, Digga, er stellte mich hier mit so einem Hampel. Und ich weiß auch noch genau, wo ich stand. Ich stand dann hinten so und hab mir so gedacht, okay, ja, das scheint ja einfach für die Bühne gemacht zu sein. Also, ich meine, Material kann ja nicht gut sein bei den ersten
Safe
Auftritten.
Nicht, auf
bei
gar
niemandem.
Keinen Fall.
Aber du hast einfach Confidence und die Leute haben so, haben gelacht und du hast dich ja irgendwie wohlgefühlt und das hat sich einfach dann hinterher auch einfach bewahrheitet, ne?
Das war auch einfach nur ein Dings, ne? Also es ging ja gefühlt 10 Sekunden ging der Auftritt.
Ja, ja.
Aber ich glaube, ich habe locker überzogen mit 15 oder
ist
so.
Ist scheißegal auch.
Voll scheißegal. Aber ab da an wusste ich, Digga, Bühne, Alter.
So,
das war schon crazy. Und der erste Auftritt lief einfach zu gut, leider.
Ja.
Die Resonanz waren einfach viel zu liebevoll. Weil dann kam die nackte Wahrheit mit den ersten Open Mics. Das will ich damit
du
sagen.
Du hast es andersrum gemacht, ja.
Ja, ja, genau.
Ja.
So, die meisten gehen vielleicht erstmal auf den Open Mic.
Ja.
Und da wird erstmal gebombt und dann überlegen sie, okay, ist das wirklich das, was ich möchte?
Ja.
Und mein erster Auftritt war einfach hier, Motivationsspritze, mach mal jetzt.
Ja.
Und dann ging es ja dann in Berlin.
War dann in deinem Kopf auch so, okay, also gut bin ich schon mal, ich probiere jetzt das auch nochmal aus, dieses Open Mic Ding. Und dann hast du gemerkt so, okay, da war 1, 2, 3, was ist denn hier los? Muss ich jetzt hier, okay. Was würdest du sagen, so wie lange hat so der, also ich meine, man ist ja nie fertig mit Lernen, aber wie lange hat es gedauert, bis du so realisiert hast, okay, jetzt verstehe ich, man muss so machen und so machen und das kann auch passieren und das ist nicht so schlimm, bis du so dieses Open-Mic-Ding geblickt hast.
Ja, ja, also ich habe 4 Wochen vor, bevor wir uns kennengelernt haben, 4 Wochen vor dem ersten Auftritt habe ich mich so mal so richtig mit Stand-Up auseinandergesetzt.
Ja.
Hab mir, glaube ich, jeden Schwanz da draußen, der auf der Bühne stand mit einem Mikro in der Hand, habe ich mir auf YouTube reingezogen.
Okay.
Einfach nur zu verstehen, warum lachen die Leute.
Ja, Deutsch alles?
Ja, ja, Deutsch erstmal. So, also Englisch, ist mittlerweile ja. Aber damals war so, wenn du nie Englisch sprichst, Alter, dann packst du dein Schulenglisch aus.
Nee, damit kommst du nicht weit.
Ich komme gar nicht voran.
Ja, ja.
Da hast du manchmal Momente, wo dann in Berlin einfach dich ein Touri fragt. Die sprechen ja mittlerweile auch hier alle Englisch, die hier zugezogen sind.
Mhm.
Where's the train station? Und ich so,
das war schon crazy.
Das reicht geht schon los.
Das reicht schon.
Where's the train station? S-Bahn oder U-Bahn? In the air
so
oder in
schlimm
the down?
Ist jetzt auch nicht.
Digga, doch, ich hab so gesprochen. Ich war so, you mean the yellow one or the red one?
Crazy.
Digga,
okay. Also
du?
Comedy auf Deutsch auf jeden Fall. Sehr gut.
Ja, ja, safe. Und dann kam der erste Auftritt und danach habe ich einfach gemerkt, so geil, das ist ein schönes Gefühl.
Aber wen hast du denn, das war noch eine andere Landschaft damals, wen hast du denn da reingezogen?
Boah, alles. Was gab's denn damals 15?
Also wir waren da groß.
Naja, Mario Barth habe ich mit
Mario
trotzdem
Barth,
zwei Specials
genau.
reingezogen.
Aber das war ja sogar noch vor Kristall, vor Enisa, vor den ganzen, vor Vincent, vor diesen ganzen TV-Total-Durchbruchsleuten.
Ich glaube, die hatten aber 15, 16 ihren Durchbruch. Nein, doch, da ging's schon los. Lobrecht war schon am Start, Kristall war am Start, Luke Mockridge war am Start, Enisa Amani, das war die Zeit.
Ja?
Und Marshut habe ich mir reingezogen, den feiere ich heute immer noch, Alter.
Okay, krass, der war schon am Start.
So, und dann ging es so langsam los. Da, da gab es ja damals auch Formate wie Migranten-Stand-Up. Kennst du das noch?
Nee.
Das war, welcher Sender waren das, Alter?
Das ist ein Wort, Alter.
Ja, ja.
Heute fällt das auch.
Nein, Stand-Up-Migranten hieß das.
Stand-Up-Migranten.
Ja, ja, genau.
Das dürftest du heute gar nicht mehr machen.
Und das hat, Abdel Karim hat das gehostet.
Okay.
Den habe ich ja natürlich
der
auch reingezogen. Ja, ja,
ja,
genau. Abdel Karim, den habe ich auch letzte Woche getroffen, als wir in Köln waren bei TV Total. Wir machen jetzt wieder ein neues Stand-Up-Format. Ja, ja.
Geil.
Ja, richtig nice.
Ja.
Mit Puffpuff hier moderiert dann.
Ja.
Das kommt dann quasi nach TV Total, kommt dann eine extra TV Total Stand-Up.
Also mit Aufzeichnung.
Richtig mit Logo und Aufzeichnung.
Okay, und wo, welche Location ist das?
Gegenüber vom E-Werk. Also da, wo auch die Wohnung total original aufgezeichnet wird.
Ja, das ist ja so ein Gelände, ne? Ist das genau. Ein kleineres oder ein größeres Ding dann?
Nee, schon ein bisschen größer, also normal.
Live-Aufzeichnungen, wie viel sind denn da? Es geht ja von XXL bis
TV
Total im Studio, sind ja vielleicht 200 Leute oder so.
Ja, genau. Roundabout. Okay. Ich würde sagen, 200 Leute Publikum.
Okay, und habt ihr Aufzeichnungen gemacht, das Ding getroffen.
Genau. Ja, Stand-up. Nee, aber da ging es da damals los. Da gab es ja noch irgendwie.
Rebell-Comedy gab es auf jeden Fall schon.
Genau, Rebell-Comedy habe ich mir auch alles reingezogen. Fand ich auch gut. Und ich finde auch nach wie vor, ich habe das auch den Jungs persönlich gesagt, also die haben für Menschen wie mich und für dich die Tür aufgemacht, so ein bisschen. Weil damals war das vor Rebell-Comedy, war ja das Ganze noch nicht so krass gepusht mit Menschen mit Migrationshintergrund der nächsten Generation, die hier geboren aufgewachsen sind. Mhm. So, war noch nicht so gepusht. Ja. Damals gab es ja vor etlichen Jahren dieses klassische Quatsch-Comedy-Club auf Pro7. Und da hast du ja quasi dieselben Kollegen gesehen, die heute auch noch teilweise unterwegs sind.
Ja.
Und dann kam ja irgendwann, dass quasi auch wir eine Stimme haben. Und dann habe ich mir das reingezogen und war relatable teilweise, weil auch selbst arabische Eltern, auch mit vietnamesischen Eltern irgendwo auch, weißt du, eine Brücke haben.
Ja, deswegen, also bei dir verstehe ich noch so halbwegs, bei mir würde ich irgendwie sagen, aber ich bin auch so deutsch, vielleicht auch irgendwie, aber ich sehe mich gar nicht so, also ich mache ja nicht keine Ethno-Comedy.
Sorry, ich bin gerade auf deine Hautfarbe gegangen.
Keine Ethno-Comedy, genau, daran hat es gelegen auf jeden Fall. Dann hast du dir das alles reingezogen, gesehen, okay, das ist machbar. Und dann hast du dir gedacht, okay, probiere ich auch.
Ja, also die Idee war nie da, bloß irgendwann war ich halt, als Personal Trainer war ich dann quasi im Gym.
Das hast du ja auch krass.
Ja, genau. Ich habe ja vorher Sport studiert.
Way back, stimmt. Das hast du noch
genau, das habe ich gemacht.
Da hast du mit Bodyformers noch Videos gedreht und so, diese Pumper-Sachen.
So, und das waren so die ersten Steps mit Unterhaltung auf Social Media. Damals war es ja dieser Facebook-Hype, weißt du?
Stimmt,
vor YouTube
Alter.
Noch so. Krass. Genau. Und so war es dann irgendwann, dass meine Klienten dann irgendwann nur noch Stunden bei mir gebucht haben, weil sie unterhalten werden wollten.
Okay.
Die wollten ja gar nicht mehr richtig trainieren.
Ja.
Ich habe die nächste Übung angesagt und habe auf die Ausführung geachtet und dann hat der mittendrin gesagt, ja, aber wie ging es jetzt nochmal weiter mit deinem Vater?
Okay, wow.
So. Und dann haben auch dann, weißt du, nicht nur das Studio gelacht, meine Arbeitskollegen haben gefeiert.
Ja.
Und irgendwann meinte dann Ufuk, mein Kollege, so, ey, Bro, warum machst du nicht mal das, was Kayayana macht?
Ja, ja.
Ich sage, was macht ein Kayayana? Also ich weiß, wer das war und wir sind ja groß geworden damit, aber ich wusste nie, dass Stand-up ein richtiger Beruf war, Mann.
Ja.
Du hast es im Fernsehen gesehen, hast es gefeiert.
Aber es wird nicht klar trotzdem.
So, du warst...
Das ist komisch.
Warte mal, das ist ein echter Job.
Das merkst du erst, wenn du so Rechnungen schreibst. Denkst du so, okay.
Genau, richtig mit Anmelderegister.
Okay, ja, okay.
Und heute bin ich wieder so, dass ich nach all den Jahren Stand-up-Comedy, egal wie ausverkauft die letzten Touren waren und Städte waren, Digga, ich bin immer noch im Mad Monkey, im Tatties, im Blablabla, wo wir alle angefangen haben und da spiele ich meine Open Mics nach wie vor, weil das ist eine Kunst, die du ernst nehmen musst.
Ja, das muss auch einfach sein, um dein Material rumzuspielen, ne?
Genau. Und für viele da draußen, die natürlich jetzt seit kurzem irgendwie auf meine Socials kommen und jetzt sehen, glauben, dass ich vor kurzem erst mit Stand-Up angefangen habe, weil die mich irgendwie nur, dadurch, dass halt diese ganzen Reels und TikToks vorgespult werden, glauben sie halt, dass ich jetzt irgendwie vor mehreren Jahren nur mit TikTok begonnen habe und dann jetzt erst anfange mit Stand-Up, aber die Leute wissen nicht, dass 2019 schon das erste Programm live war.
Das war deine erste Tour?
Ja, 2019
schon?
Ja.
Dann hat Corona reingeschissen.
Ja, genau.
Okay, aber du hast schon ein paar Live-Shows gespielt vor
Corona? Ja. Wir haben 2019 Herbst bis zum 1. März haben wir gespielt, 2020, und dann waren zwei Jahre erstmal irgendwie im Mau. Zwischendurch waren natürlich noch diese ganzen Corona-Shows, über die brauchen wir nicht sprechen, über die lachen wir heute, aber es war schon schlimm, Alter.
Ja.
Wenn so, weiß ich nicht, sagen wir mal 50 Leute in einer Halle von 300 verteilt werden mussten, wie willst du denn da die Energie gewinnen, Alter?
Oder hupen, wenn du lachst.
Oder hupen, genau, ich habe zwei Autoshows gemacht, Digga.
Wirklich?
Zwei Autoshows.
Das ist
und dann durften sie irgendwann ab 21.30 Uhr nicht mehr hupen, wegen...
wegen Lärm.
Genau.
Boah, scheiße,
Alter. Ja. Aber einer war so wohlwollend, hat dann trotzdem einfach ganz trocken seine Scheibenwische angemacht, damit er weiß, okay, hey, yo, ich hab dich gesehen.
Der Witz
war
gut. Ne?
Es war maximal
schön. Und wie schön ist das dann bitte wieder? Warte mal, wer hat mir das letzte Mal nochmal erzählt? War das der Mariano? Oder irgendjemand hat mir erzählt, oder als der Mariano hier war und erzählt hat, wo der, weil wir haben auch länger keinen Kontakt, oder man fragt ja nicht immer, wie groß spielst du jetzt gerade eigentlich? Man sieht sich auch mal eine Zeit lang nicht. Und der Mariano macht irgendwie Lanxess und du bist einfach im Dingsbums, du machst einfach Uber.
Yes.
Ja, sag mal, was habe ich denn da nicht mitbekommen? Hast du Streams gekauft?
Ich habe alles gekauft, sind auch alles verschenkte Karten, damit der Laden voll wird und so.
Ey, das ist ja...
Er ist krank, ne?
Wohin?
Er ist krank. Als ich damals 2016 angefangen habe und wir zusammen angefangen haben, kam dann irgendwann dieser ganz große Traum, die Arena in Berlin voll zu machen.
Ja, ja.
Und es gab keinen Tag.
Aber sagst, muss man das so schwülstig sagen, wie du es jetzt sagst?
Doch, genau.
Da kam irgendwann dieser ganz große.
Guck mal, ich kam aus dem Ghetto, Bruder, weißt du, was ich meine?
Deswegen sind noch, Tickets da. Es sind noch Tickets da.
Wir hatten nichts. Wir hatten nichts, Bruder. Wir hatten nichts.
Nein, sorry. Aber,
ja. Nein. Aber es war wirklich so.
Diese Vorstellung nach dem Motto, aber das geht doch eigentlich gar nicht. Oder bist du so ein Dream-Big-Typ?
Doch, voll.
Ja?
Ja, ich bin voll mit Manifestieren und so. Digga, okay, ich stehe auf und hab dann direkt wieder die Arena vor Augen. Hm? Bei mir, ich bin sehr, sehr visuell.
Ja.
Zum Beispiel muss ich mir alles vorstellen können in der dritten Person. Das heißt, wenn ich mich in dieser Uber-Arena vorstelle, sitze ich selber im Publikum und gucke mir zu.
Okay, und wenn das realistisch ist, dann kann es auch passieren.
Genau, dann geht's los.
Okay.
So, alles weiter brauche ich nicht drüber.
Aber das hast du ja nicht 2016 gedacht.
Doch, so ging schon, also 2016
aber,
ging so.
Aber fußend worauf? Du hast ja jetzt ein paar Pimmels-Auftritte gehabt, da hast du ja nicht gedacht so, ja, mach ich eine Halle voll.
Ja, aber das war dann irgendwann der Traum, dass man auch erstmal die erste Tausenderhalle irgendwann voll macht mit den nächsten Jahren. So der erste Step. Aber der ganz große Traum, du brauchst immer so Zwischenträume und dann so ganz große, weißt du? Und dann, das war schon immer damals die Mercedes-Benz-Arena, wo ich gesagt habe, egal wie lange es dauert, ich werde da eines Tages stehen. So, und jetzt haben wir nach 10 Jahren quasi Bühnenjubiläum, dürfen wir feiern.
Das ging, also, manche Leute werden jetzt denken so, ja, 10 Jahre, aber das ist, also ich würde sagen, das ist übel schnell gegangen.
Es ist sehr schnell
gegangen. Viel zu schnell gegangen.
Es ist sehr schnell gegangen.
Es ist todesschnell.
Mhm.
Wenn jemand jetzt sagt, ja, der hat ja vor 10 Jahren angefangen, ist ja klar, dass nee. Also so läuft das nicht.
Ja.
Also das macht man, erstmal macht das generell niemand.
Ja.
So, also ich weiß nicht, mir fällt vielleicht eine Handvoll Comedians, die das überhaupt hinbekommen könnten. Und gerade aus unserer Generation ist es eigentlich nur du und Felix. Ich denke, der Mariano wird es irgendwann auch voll machen, weil der ist geisteskrank, auch Output und so, wie das alles immer größer wird. Der macht
aber Christi zählt auch noch zu unserer Generation, oder? Oder schon
vorher? Kristall meinst du? Hm? Der ist so ein Profi, obwohl der jünger ist, sehe ich den als Veteran so. Der ist, also der ist, ja, eigentlich müssen wir ihn auch dazu zählen, stimmt.
Von der Generation sind wir eigentlich dieselbe?
Stimmt, eigentlich müssen wir auch dazu. Der hat ja auch, wann war dieses TV-Total-Ding? Da ist der Felix auch schon auf der
Bühne. 16 war das.
Ja, da muss man den dazu zählen.
Ja,
dann ihr drei. Also sonst, wie viel gehen, das sind einfach so, wie passen da rein?
Uber?
Ja.
11-12?
Obwohl, der Kristall hat er nicht in Hamburg dieses ganz kranke Ding gemacht?
Ja, Volksparkstadion.
Ja, wow, ja. Alter. Geisteskrank.
Brutal.
Genau.
Nee, aber klar, du hast recht. Ich habe noch gar nicht so krass darüber nachgedacht, aber du hast eine Handvoll Comedians in unserer Generation, also nach Mario Barth und Kaya Jana und Co., die tatsächlich gerade jetzt Arena spielen, ne? Mir fällt, also wer konstant Arena spielt, ist gerade Felix, der mir einfällt.
Ja, und der Rest sind also die ganz Alten.
Und Chris, aber sonst, die zwei fallen mir ein, die konstant Arena spielen.
Ja, und der Rest sind wirklich die ganz Alten. Das wievielte Programm ist denn jetzt von dir, das dritte?
Dritte. Okay. Jetzt geht's wieder los.
Alter. Aber jetzt mal unter uns, wir können auch rausschneiden, wenn du willst. Du musst ja mit jemandem zusammenarbeiten.
Ja.
Okay, also dir hilft schon jemand beim Texten,
Ja, ein bisschen polieren. Also ich habe jetzt...
Schnell willst du bitte sein?
Ja, safe. Nein. Du musst dir vorstellen, so bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin...
Führ uns mal durch. Also du hast, die erste Tour hieß wie nochmal?
Augen zu und durch.
Augen zu und durch, genau. Die Tour ist vorbei. Die Zahlen waren super. Dein Management sagt, ey, wir müssen die Kuh melken. Wir haben jetzt gerade Motion, wie die Jugend sagt. Wir sind jetzt gerade heiß. Wir brauchen das nächste Programm. So. Und da kannst du nicht wie, sag ich mal, ein normaler Comedian sagen, gib mir ein Jahr, anderthalb. Ich feile erstmal, ich gucke erstmal. Sondern das muss ja so schnell passieren, wie es geht.
Ja.
So, und fühl mich mal da durch. Dann die erste Tour ist vorbei, Erfolg, pipapo, man lässt sich feiern. Okay, was machen wir jetzt?
Du musst dir vorstellen, bei mir ist es so, ich generiere sehr viele Jokes auf der Bühne. Ich muss performen. Ich bin kein klassischer Schreiber. Freestyle
meinst du?
Oder ja, ich bin einfach in meinem Element, auch selbst im Solo-Programm.
Ja.
Gerade da hast du deine Crowd, gerade da hast du Zeit. Du hast hintenrum Zeit. Da zeigt dir keiner ein Licht bei einem Open Mic, Digga, du hast jetzt 15 Minuten, geh mal runter.
Ja.
Die anderen wollen auch noch, sondern nein, du hast Zeit. Und ebenfalls wie bei den Open Mics, ich habe eine Idee und dann gehe ich mit dieser Idee zu Mad Monkey auf die Bühne, habe dann meine 20, 30 Minuten, spiele das und während dieser Idee kommt ein neuer Gedanke und dann riff ich irgendwas auf der Bühne und irgendwie funktioniert das, es ist aber noch nicht fertig und dasselbe probiere ich dann am nächsten Abend nochmal und füge dann nochmal zwei neue Punchlines rein, die gerade eingefallen sind. Also ich kann mir selber noch nicht erklären, wie das bei mir so läuft, aber ich bin kein typischer Schreiber.
Ja.
Sondern ich habe diese Idee, habe drei Punchlines und gehe dann einfach rauf und boxe mich einfach irgendwie durch.
Okay.
Und es hat jetzt tatsächlich die letzten Jahre funktioniert und so habe ich meine ganzen Jokes generiert. Und es mag mir keiner glauben, aber alle Jokes, die ich jetzt auch im Fernsehen gespielt habe, für YouTube gespielt habe, die großen Nummern auch mit Papa, die wurden alle improvisiert. Die wurden nie geschrieben.
Also du hast dir überlegt, das möchte ich erzählen. Mhm. Dann erzählst du das und während des Erzählens merkst du so, mhm, hier ist ein Lacher, da ist was.
Ich boxe mich durch und am Ende kommt eine Punchline, die ich selber nicht gesehen habe.
Aber du hast ja zum Beispiel, du hast ja keine ruhige Vortragsweise. Du bist ja High Energy, du bist ja ein High Energy Comedian. Mhm. Du bist viel unterwegs, du redest schnell, mhm, und es ist energetisch. Gerade da stelle ich mir das ja noch, also wenn jetzt zum Beispiel jemand wie, weiß nicht, Alex Stolz zum Beispiel, wenn der jetzt so riffen würde,
yeah,
weil der hat eh so eine langsame Vortragsweise, ja, er macht es wahrscheinlich nicht, aber er hat so eine langsame Vortragsweise, das heißt, das wird ja passen, aber wenn du schnell bist, also das ist ja, wie wirr sind denn dann diese Auftritte, wo du testest, bitte?
Ja, ich bin halt auch, ich bin halt ja auch sehr, sehr krass im Act-Out so, also ich spiele gerne Situationen und das sorgt ja auch schon wieder für einen Lacher, ja, dein Act-Out, wie du spielst und dann kommt noch eine Punchline, da hast du noch einen Lacher.
Aber da bist du, du bist so comfortable mittlerweile, klar, 10 Jahre, aber du bist so comfortable auf der Bühne, dass du sagst, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du heute, du gehst jetzt irgendwie 14 Tage testen, hast du gesagt, ne? Mhm. Genau, jeden Abend gehst du auf ein paar Open Mics, da gehst du jetzt nachher auf die Bühne und hast so eine grobe Idee, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder irgendwas Ethnomäßiges, gehst hin, sagst dann das und hast aber die Ruhe weg, das einfach so auszuschmücken, ohne was, wo du dich festhalten kannst.
Ja, also ich hab dann meinen Gedanken und weiß schon, okay, eine feste Punchline ist schon drinne,
ja,
und dieser Mittelteil, den gucken wir mal, was passiert.
Aber wie überbrückst du denn die Lücke oder die Ruhe in deinem Kopf oder was machst du?
Ich weiß es selber nicht.
Du machst einfach.
Ich weiß es selber nicht. Und mittlerweile ist es auch in meinem Set tatsächlich, um das nochmal zu erklären, ich habe, glaube ich, wenn ich so sagen darf, 50% Ethno jetzt und 50% gar nicht mehr Ethno so.
Hm?
Ja, ja.
Okay.
Also gar nicht mehr so. Also
ja, man sieht natürlich, also man hat viel gesehen, mhm, man hat den Tourtitel. Da sind ja immer irgendwelche asiatischen Wortspiele. Safe. So. Genau. Und im neuen, in dem ganz neuen, bist du jetzt.
Aber selbst auch in dem vorherigen, was wir jetzt quasi im Tourfinale Berlin hatten, das Heidermau-Programm.
Ja.
Also wenn ich das mal hochrechne, sind das vielleicht maximal vier große Bits von Papa.
Aber war ich nicht bei einer Tour, habe ich auch Opener gemacht in Düsseldorf spontan.
Ja, genau, das war die Heidermau-Tour, oder? 23.
Ja? Das war Corona?
Es war 23 irgendwann.
Okay, krass.
Das ist schon auch eine Weile her.
Das war Heidermau?
Das war auch noch Heidermau, aber okay, selbst das hat sich weiterentwickelt. Du weißt ja, wie es ist.
Okay, weil das habe ich gesehen, das war wirklich 80% noch Vietnam, Asien, Pipapo.
Ja, ja, nee, das bleibt auch. Das ist ja meine Geschichte.
Ja, genau.
Und ich will es auch nicht schmälern. Ich liebe Ethno. Also, ja, ne, weil viele kritisieren das ja immer in, ja, der Stand-Up-Szene. Selbst wenn man Ethno hat, könnte man Ethno machen. Wollen sie aber nicht, weil I'm so fucking original. Mhm. Oh my God, Digga, halt's Maul. Erzähl das, was du witzig findest, Mann. Finde ich immer, ist meine Meinung.
Ja.
Also ich mache auch nach wie vor Ethno, aber ich merke einfach so, ich habe auch trotzdem als ganz normaler Vietnamese, als Berliner, habe ich halt so meine Ansichten und das ist halt, hat nichts mit Ethno zu tun. Also merke ich selber so. Und da sind wir, glaube ich, schon mittlerweile bei Minimum 60-40.
Okay.
So. Aber klar, wenn es jetzt auf einmal wieder 70-30 wird, finde ich es nicht schlimm.
Ja.
Wenn es gut ist,
mal,
ist es gut.
Hast du mal den Begriff One-Trick-Pony gehört?
Nee.
Nee?
Nee.
Weil das ist das, was man so ein bisschen über dich sagt.
Über mich?
One-Trick-Pony, ja.
Okay.
Kannst du das erklären?
Nee. One-Trick-Pony. Ah, okay, warte mal. Vielleicht, dass man mir vorwirft, ich funktioniere nur, weil ich die Figur Papa habe?
Nee, sondern Mario Barth zum Beispiel, One-Trick-Pony, weil wenn der nicht Mann-Frau macht.
Verstehe.
So, und wenn du nicht irgendwas Vietnamesisches machst. Mhm. Ist nur der Papa?
Nee, ich habe noch andere.
Genau. Sachen. Aber wenn du nichts, der macht immer nur das Vietnamesische.
Ja.
So. Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
Ich würde behaupten, dass jemand, der sowas sagt, irgendwo auch dann in seinem Set was sucht, was er noch nicht gefunden hat, für seine vielleicht Identifikation als Stand-Up-Comedian, würde ich behaupten.
Mhm.
Weil an sich ist er nicht schlimm, ne? Aber es klingt schon so abwertend.
Das klingt abwertend.
Ja. Ich weiß auch, wie die Leute das meinen. Ich distanziere mich aber von solchen Vorwürfen, weil...
Das ist nicht mal ein Vorwurf, das ist nur eine Meinung.
Ja, okay, oder ja, diese Meinung. Selbst
weil wenn mich jemand fragt... Hast du Tutti schon mal live gesehen und was macht er immer? Und der sagt, ist schon ein One-Trick-Pony. Sag ich, ja.
Ja.
Also ich sag's auch.
Hm? Okay,
das ist ein Stempel, den man dir aufdrückt.
Ja.
Genau.
Ja.
Es
macht's halt auch einfacher, quasi jemanden abzustempeln. Aber ich würde für mich behaupten, dass dieses One-Trick-Pony-Konzept zum Anfang vielleicht für mich relevant war, um Sicherheit zu bekommen.
Ja.
Und die Nachfrage ist da. Ich bin der erste vietnamesische Stand-Up-Comedian in Deutschland.
Ja.
So, das ist, also, und trotzdem habe ich ja mit der Zeit, bin ich ja auch gewachsen und durfte mich weiterentwickeln und die Themen ändern sich.
Mhm.
Das heißt also, die meisten, die das sagen, sehen halt nur Nummern, die ich im Fernsehen spiele.
Ja.
Aber im Fernsehen picken wir natürlich ein paar gute Nummern raus,
genau,
die die Leute auch catchen.
Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass sie zum Beispiel, wenn die dich zu einer Talkshow einladen, dass die dann sagen, du weißt schon, dass wir dich nachher fragen werden. was hat eigentlich dein Vater im Fischladen gemacht? Und du musst dann die Nummer nochmal erzählen.
Du hast vorher das, ein Interview.
Ja, das wollen
gibt,
die dann
es gibt
hören.
Es Fragen. Auch. Aber jetzt zum Beispiel war ich war letzte Woche beim MDR, bei Riverboat wieder.
Riverboat?
Mhm, genau, das ist eine richtig coole Talkshow. Das ist quasi okay. Das Pendant zu NDR.
Okay.
Und da habe ich natürlich auch nochmal ein Promo für Kanu des Manitou gemacht und über meine neue Tour gesprochen. Und da ging es aber auch um andere Themen tatsächlich. Mhm. Also selbst im Interview, na, also die Nachfrage von neuen Papa-Geschichten ist immer da.
Ja.
So, das ist auch völlig in Ordnung. Und ich habe viel zu viel im Repertoire. Der Typ ist einfach viel zu geil.
Okay.
Und deswegen kann ich die Nummern freestylen, weil ich weiß, was passiert ist.
Okay.
Und dann boxst du dich da
durch. Du kannst es erzählen, was war, mhm. war. Okay.
Genau, allein schon diese Erzählweise hat sich ja. auch bei mir geändert. Irgendwann hast du deinen eigenen Style, wie du halt eine Story erzählst, ja. weißt du? Und selbst da gab's auch Themen, wo wir dann über meine privaten Hobbys gesprochen haben, sei es über Sport, aber auch über meine Autos und so. Mhm. Also das hat sich auch ein bisschen geändert. Das Interesse ja. geht dann weiter in die
Person. Weil erstmal war so Asian, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gesagt habe, das ist mir gerade eingefallen, so Asian Sensation, gab's bestimmt schon mal, mhm. nach dem Motto, das ist jetzt der Vietnam Puff. Und dann natürlich sehen die Leute, also du bist ja du und siehst, okay, das wird gefeiert, hier bekomme ich auf einmal mehr Gage, jetzt kommt hier das Management, jetzt so, das ist ja deine Blickwinkel. Und die Leute sehen natürlich, wie auch bei, man braucht keine Beispiele nennen, mhm. okay, der hat einen kranken USP, das gab's noch nicht, der ist gut, der funktioniert und jetzt jagen wir den da durch. Mhm. Und dann gibt's, ich würde so gerne Beispiele nennen, aber ich mach's nicht, gibt's natürlich Leute, die dem nicht standhalten können, mhm. weil die nicht dafür gemacht sind, mhm. weil die nicht schnell genug mit Material vorankommen oder weil die einfach nicht gut genug sind. Mhm. So, aber das ist ja das, was man dir lassen muss. Egal wie, wenn man so ein schnöses Stand-Up-Comedian ist, das kann man natürlich immer sagen, guck mal, der macht sich die ganze Zeit über seinen Vater lustig, wo ist jetzt der Schwierigkeitsgrad? Mhm. Das kann man am Anfang sagen. Mhm. So, jetzt bist du beim dritten Programm und wenn du sagst, das wird prozentual immer weniger, okay. Und was man halt niemandem, das kann man auch in Mario Barth, das kann man den ganzen krassen Leuten nicht, was man denen nicht absprechen kann, ist, dass die ihre Sache halt gut machen. Mhm. Ne? Ob man das jetzt feiert oder nicht.
Bin ich voll deiner Meinung.
Und das ist natürlich, ich bin ja selber gerne Schublade auf, jemanden rein, Stempel aufdrücken. Ich liebe sowas ja. Ne? Aber man kann das machen und man muss dann aber auch, wenn mich jetzt jemand fragt, Mario Barth ist für mich immer das Negativbeispiel, wenn es um Humor geht. Mhm. Aber wenn mich jemand fragen würde, ob der ein guter Comedian ist, sage ich, natürlich, der ist ein Überperformer. Profi. Also das, was der macht, macht der geisteskrank. Ja. Das ist sehr gut, was der macht. Mhm. So, aber das ist halt, weil es halt das Thema ist so. Und das ist halt, deswegen, ich hatte, glaube ich, noch nie mit dir sowieso nicht das Gespräch, aber mit jemandem das Gespräch, der so in diese Kategorie fällt, wo man halt so leicht einen Stempel draufdrücken kann und manche das natürlich aus abschätzig machen oder manche auch einfach aus so Cash-Gründen, dass die sich denken, okay, gut, mach das bitte weiter.
Ja.
Ja.
Nee, geht in beide Richtungen, klar. Ich weiß auch, dass das gehatet wird. Mhm. Ich weiß auch, in der Szene war es auch bisher immer so und da bin ich mir aber selber treu geblieben. Ich begegne jedem, egal ob Newcomer oder etabliert, immer mit Respekt und auf Augenhöhe. Schon ja. immer gewesen, wenn wir zum Beispiel eine Produktion haben fürs Fernsehen, da sind 10 Comedians. Ich begrüße sie alle, aber guck mal, das Ding ist, ich vergesse halt nicht, wer dabei war, wo ich selber angefangen habe. Mhm. Das bist du, Alter. Mhm. So, man muss an der Stelle auch sagen, das mache ich auch gerne öffentlich, wir haben zusammen auch Jokes geschrieben. Das heißt, Samuel hat mir damals, weil er als Battle-Rapper natürlich so schon sehr affin war mit Worten und Wortwitzen, haben wir zusammen geschrieben und dann habe ich halt von ihm ein Set bekommen, was ich tatsächlich prozentual nutzen konnte. Und dann habe ich das in mein Programm mit eingebaut und das ist völlig in Ordnung.
Dafür aber dafür war es ja auch da.
Ja, ja, nee, dafür gibt es ja auch Autoren und du brauchst auch Ideen. Dafür haben
wir uns ja zusammengesetzt, ja.
Also auch generell, wenn man halt glaubt, dass man fest mit dem Autor arbeitet, dass diese Comedians nicht einfach das annehmen, auswendig lernen, sondern nein, die bringen natürlich auch ihre eigenen Flair mit rein. Das ist einfach nur ein Sparringspartner.
Ach stimmt, warte mal ganz kurz, wir springen so hart.
Wir springen mega hart.
Ja, das ist ja noch, das war ja das Anfangsding, genau, wo ich so dir meinte, führ mich mal da durch, weil jetzt sagst du nämlich mit dem Autoren arbeiten und vorher hast du ja gesagt, dann ist die Tour vorbei und so.
Ach so, ja.
Genau, so riffst du auf das. Ja, genau.
Ich habe Nummern, die dann während der Tour entstehen, ja, die dann gut werden
ja.
und die dann so geil sind, dass es sich nicht lohnt, dieses bereits 2-Stunden-Programm auf 2:30 zu strecken, weil wir einfach zu viel gutes Material ja. haben. Ich habe leider diesen Luxus, Alter. Ja. Das ist ganz schlimm. Okay. Deswegen nehme ich die Sachen raus
ja.
und selbst wenn sie beim Tourfinale gespielt wurden, weil sie einfach gerade zeitlich passen oder weil ich es einfach gefühlt habe, mach ich den Übergang mit, bau die Brücke zum neuen Programm.
Ja.
Und ich trenne mich davon, wenn das, sagen wir mal, 10.000 Leute schon gesehen haben und wir aber jetzt vielleicht damit 500.000 Leute erreichen, als Beispiel. Es ist nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm, weil wir neigen immer dazu, das habe ich ja schon mal in einem Reel erzählt.
Ja.
Ich darf das nicht nochmal
erzählen. Bei mir auch so, ja.
Ey, nein, Mann. So, genau, genauso wie ich auch der Meinung bin, du kannst dein Comedy-Programm über die Jahre strecken. Du musst nicht klassisch nach einem Jahr aufhören und neuen Tourtitel.
Ja.
Musst du nicht, weil das Programm entwickelt sich sowieso weiter.
Das, aber wenn du jetzt, das kommt ja auch von der Nachfrage, hängt auch von der Nachfrage
ab. Genau, durchaus.
Weißt du, was mir eingefallen ist jetzt gerade? Ich hab dich, glaube ich, vor meiner ersten Tour gefragt, weil du da schon größer warst. Ich hab dir geschrieben oder irgendwie eine Voicemail geschickt nach dem Motto, ich habe jetzt meine erste Tour und ich habe 20 Minuten von mir sind online. Das heißt, das haben viele Leute gesehen. Was ist deine Meinung? Ich würde das eigentlich nicht gern spielen, aber meinst du, ich kann das auch spielen? Da hast du genau dasselbe gesagt wie jetzt auch. Ja. Du meinst, du spielst das. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich Sturkopf so, ich habe halt dieses Ding im Kopf, die kommen und die sollen nichts kennen. So.
Viele denken.
Jeder macht ja, genau, jeder macht, wie er meint. Aber bei mir ist ja auch, du hast ja auch eine andere Nachfrage. Das heißt, also mich würde es auch nicht jucken, wenn ich spiele vor 7000, dann spiele ich nächstes Mal, keine Ahnung vor wie vielen, ja, ob das jetzt davon 1000 schon gehört haben, bei der Summe juckt mich auch nicht.
Ja.
So. Aber ich habe halt keinen Bock, wenn ich vor 150 Leuten stehe, dass ich dann 7 Gesichter gucke, die so sind. Mal schauen. So, was ich meine.
Ja, ja, aber trotzdem ist es ja so, dass die meisten halt das gesamte Programm nicht kennen. Und selbst wenn sie von deinen 2 Stunden, lass es 15, 20 Minuten sein. Ey, die kommen trotzdem für ihre Kosten.
Ja, ich weiß.
So, das ist völlig in Ordnung.
Das ist halt so die
man darf auch nicht vergessen, im Prinzip ist ja auch ein Stand-Up-Comedy-Programm wie ein Theaterstück zu sehen.
Finde ich nämlich nicht.
Naja, aber du hast ja trotzdem roten Faden. Du bist natürlich nicht wie in einem Theaterstück genau auf derselben Sekunde mit demselben Text und derselben Ausstrahlung. Du kannst natürlich als Stand-Up-Comedian immer noch variieren und dann nochmal kurz aus dem roten Faden rausspringen, kurz Impro machen, Crowdwork machen, wieder reingehen in die Nummer und dann weitermachen.
Das kannst du machen. Ich mach's, also, man könnte das
nicht. Ach so, ja, gut, aber genau. Theoretisch könnte man das machen. Und im Prinzip ist es so, wenn du dir ein Ticket kaufst für jetzt meine neue Tour Work-Life-Balance und du kommst rein und triffst mich bei der Premiere in Leipzig und du hast einfach nochmal Bock auf dasselbe Stück, mehr oder weniger, dann holst du nochmal ein Ticket für Chemnitz.
Ja.
Und dann weißt du aber, okay, krass, warte mal, der hat irgendwie zur Hälfte was anderes gespielt.
Okay.
So.
Ja.
Aber im Prinzip dürfte man eigentlich mit der Attitude reingehen, es ist ein Theaterstück, du buchst das Programm.
Ja.
Ist genauso wie du gehst in das Kanu des Manitou und holst noch eine Karte. Naja, du wirst jetzt nochmal das Gleiche gucken.
Ja.
Wenn du jetzt auf einmal eine Extended Version siehst, dann ist es eine Überraschung.
Ja. Ja, das ist ein bisschen ein Unterschied auf jeden Fall, weil wenn du jetzt zum Beispiel für Leipzig ein Ticket holst und du bist ein Dreivierteljahr später in Chemnitz, dann sehen die ja nicht, dann sehen die, keine Ahnung, würde ich mal schätzen, so, zu 60% dasselbe. Oder vielleicht sehen die auch ganz genau dasselbe, aber nochmal besser.
Genau.
Und das ist ja für Leute auch interessant.
Zum Beispiel. Das selbst wenn sie mich dann ein halbes Jahr später besuchen, weil sie ihre Arbeitskollegen angesteckt haben, weil ihr müsst euch das reinziehen. Ja. Hey Mama, du musst dir das angucken. Und selbst dann weiß sie, was passiert und wird trotzdem überrascht.
Ja.
Win-win.
Ich habe das immer so, ich weiß, ich bin auch ein bisschen anders. Ich rate dann wirklich Leuten ab, dass, also wenn irgendwann jemand sagt, es war so geil, ich will das nochmal sehen. Sag ich so, nein. Was? Ich sag einfach. Und auch wenn, ich bin gar nicht in deren Köpfen drin.
Ja.
Warum sollen die das? Aber ich denke mir so, nee, das hast du doch schon
gesehen. Genau, aber du denkst so, weil du selber privat so bist.
Ja, weil ich genau so bin. Ja,
genau. Und man muss natürlich über die breite Masse gucken, wie einige sind oder sein könnten.
Ja.
So, ich war zum Beispiel auch damals, auch wenn ich selbst in dieser ganzen Berliner Stand-Up-Bubble nicht so wohlwollend aufgenommen wurde und meinen Weg trotzdem gemacht habe. Ich meine, mir ist ja auch egal. Wenn ich zum Beispiel zu einem Open Mic gehe, will ich jetzt nicht umarmen. Es ist okay. Ich begrüße die alle ganz normal, egal ob wir uns kennen oder nicht. Chillen wir und dann macht jeder sein Set und dann gehen wir nach Hause, weil wir wollen ja arbeiten. So, ich chill jetzt nicht mit denen und möchte
ein
jetzt.
Paar wollen auch chillen.
Ja, ja, aber ich zum Beispiel habe diese Zeit nicht. Mir fehlt das. Weil ich habe dann wieder den Gedanken, bevor ich dann irgendwie anfange, dann irgendwie meine neuen Jokes vor irgendwelchen Comedians zu testen, gehe ich nach Hause und schreibe das weiter so. Und was ich damit sagen wollte, ist, ich habe damals, weil ich aus dieser Social-Media-Bubble kam, um die echte Kunst ernst zu nehmen und wahrzunehmen, habe ich damals allen Comedians empfohlen, Leute, ihr braucht Social Media, ihr müsst das ballern, ihr müsst das machen.
Ah, okay.
Ich habe es jedem mitgeteilt. Ich habe sogar Maxi Stettenbauer habe ich genervt. Dreimal, bei 3 Mixshows haben sie gesehen, der, du musst das machen, du hast so viel Material. Wie bitte?
Facebook noch damals?
Nee, auch schon Insta und so.
Ja?
Ja.
Okay.
Bevor dann das ganze TikTok-Reel-Gedönse kam, aber dann war so TikTok frisch. Und dann habe ich den allen gesagt, ey, Ozan, du musst Videos hochladen. Dominik, du musst Videos hochladen. Philipp, du musst Videos hochladen. Ich habe die alle gepusht, Alter. Ja. Jeden Einzelnen. Und dann haben sie mich selber auch dann gefragt, hey, wie würdest du das machen? Würdest du zu gewissen Uhrzeiten posten? Da habe ich mir auch die Zeit genommen.
Krass, okay. So, ja, weil du schon der Social-Media-Hase warst. Der
so, aber ich habe das ja geshared. Mir war das ja egal, weil ich habe ja meinen eigenen Weg, meinen eigenen Erfolg und das checken manche nicht.
Ja.
Digga, der Kuchen ist wirklich nach wie vor.
Der ist riesengroß.
Der ist riesengroß.
Ja, keiner nimmt keinem was weg,
Es ist völlig in Ordnung. Im optimalsten Fall spielst du in der jeweiligen Stadt spielst du einmal im Jahr ein Solo.
Ja.
Was machen die anderen dann? Ist doch völlig in Ordnung.
Ja, voll.
So, unsere 5 Kollegen, die wir kennen, kommen die nächsten 6 Monate auch in die Location. Digga, geht da hin.
Ja, ja.
Wir machen eigentlich die Tür auch für die Kunst. Und das ist halt geil. Ja. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht.
Ja, Kuchen ist wirklich riesig. Der wird auch immer größer.
100%. Und viele checken das einfach nicht aus unserer Szene.
Ja.
Nee, ich bin der Beste. Digga, du kannst nicht der Beste sein. Das ist alles Geschmackssache.
Nee, der Beste kann man auch nicht sein.
Du kannst vielleicht der Erfolgreichste sein, was Zahlen angeht, aber trotzdem ist alles subjektiv betrachtet Geschmackssache.
Erstmal das, genau. Und du kannst sagen, für mich der Beste ist oder was.
Genau, gute du hast Comedy eine Meinung.
Für mich ist das, genau. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich war jetzt mit dem Osan in der Schweiz beim Hamza. Mhm. Warst du schon mal beim
Hamza? Ja, bei Hamza.
Mhm. Überragend. War mal in Zürich, Full House, und da hat der, also ich hab den Osan schon oft killen sehen, so, und der ist halt einer von denen, die so diesen Overkill auch drauf haben, weil der ist halt, also seine Act-Outs, wie der sein Timing und so, der bringt die Leute wirklich zur Ekstase, und der hat da rasiert, und also ich habe lange halt nicht mehr so eine Rasur gesehen und dachte mir so, krass, okay. Das geht ja auch noch, weil man ist so auf diesen ganzen Shows und ist so gut, Lacher, alles nice, Bombenshow. Aber man vergisst aber, dass es dieses Level auch noch gibt, wo Leute, wir haben eine Mixshow gespielt, jeder hat rasiert, wirklich. Mhm. Und am Ende von seinem Set sind die Leute, die Show war nicht mal vorbei, die Leute sind einfach aufgestanden.
Geil.
Weil die nicht mehr konnten. Mhm. Also es war so ein krasses Overkill.
Stark.
Deswegen. Und wenn mich jetzt ein Kollege fragt, wie seine Comedy ist.
Ja.
Kann ich dem nicht sagen, das ist für mich ein Level mit dem und dem und dem.
Ja.
Aber ich kann sagen, der rasiert anormal.
Ja.
Und wenn du da bist, musst du lachen.
Genau.
So. Geschmacksfrage. Und da muss man natürlich auch ehrlich sein und einfach sagen, der macht das gut, der ist zu Recht da, wo er ist. So, das ist halt der Osan. Ne, spielt der Osan auch schon so groß? Nee, noch nicht, ne?
Ich glaube, Osan und ich hatten in den letzten Jahren ähnliche Venues.
Ja.
Die wir uns geteilt haben, mehr oder weniger, so nacheinander.
Mhm.
Mittlerweile weiß ich nicht, wie groß die Kollegen spielen.
Ich glaube, Max macht er so 5000 oder so.
5000.
Aber Arena ist er noch nicht, glaube ich.
5 ist aber schon viel.
Das ist anormal viel. Ich meine, der macht 170 Termine, wo immer vierstellig.
In welcher Stadt hat er 5 gespielt?
Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt.
Das kann durchaus sein. Also 5 ist eine Ansage.
Ja, auf jeden Fall. Müsste jetzt mal, wir haben viel gequatscht, ich weiß nicht mehr genau, ob das schon passiert ist oder ob das noch passiert. Genau, also wir waren jetzt beim Testen,
yes.
Autoren, pipapo, dann steht das neue Programm. Wo bist du jetzt gerade eigentlich? Bist du inmitten einer Tour oder bist du zwischen Programmen?
Ich bin gerade mitten in meiner Vorbereitung für die neue Tour. Wir haben jetzt...
jetzt kommt ein neues Solo, beginnt jetzt.
Ja, genau,
jetzt
komplett neues Solo.
Okay.
Genau, wir haben im Juno haben wir Doppeltermin Tempodrom. Tourfinale gespielt in Berlin.
Ja.
Und jetzt.
Von der zweiten Tour?
Genau.
Mhm.
Und jetzt haben wir.
Das war immer noch diese Heldermau-Tour.
Das war die
Heldermau-Tour. Wie lang ging die denn bitte?
Ich hab die von.
das ganze Land auf links gezogen, Alter.
2022 Herbst habe ich damit angefangen. Nee, warte mal. Ja, richtig. 22, Augen zu und durch, Tourfinale Berlin damals, Tagsdienst Neue Welt.
Mhm.
Und dann ging es Oktober los mit Heldermau. 22 bis jetzt 25 Juni haben wir das Ding gestreckt.
Krass.
Ja.
Ja, weil die Nachfrage auch.
Die Nachfrage war da und vor allem das Programm hat sich so sehr geändert und so weiterentwickelt von den Themen auch her, dass ich selber zum Management gesagt habe, ich möchte das noch ein halbes Jahr länger spielen.
Okay.
Weil ich fand dann irgendwann auch die Thematik und den Inhalt von den ganzen Jokes, wie sich das entwickelt hatte aus meiner Sicht, hätte es verdient, auch die größeren Hallen, die dazugekommen sind, performt zu werden.
Nochmal, ja.
So, das war mir wichtig.
Krass. Aber gab es da so einen Zeitpunkt, wo du dachtest so, okay, ich habe jetzt so und so viele Termine gespielt, soll man jetzt nochmal wirklich und jetzt so groß und so? Hast du auch irgendwelche Zweifel mal gehabt?
Nein.
Aber keinen einzigen Zweifel, dass so das nicht voll wird?
Ich glaube, wir müssen uns irgendwann auch mal von diesem Gedanken trennen, dass wir nicht immer ausverkauft spielen müssen.
Sowieso.
Das nimmt den Druck dann weg.
Ja.
Aber tatsächlich waren wir bei jeder Heidi-Mau-Show ausverkauft. Also bis zum Tourfinale. Es gab keine Tickets mehr.
Also komplett ausverkauft.
Komplett ausverkauft. Ausverkaufte Tour in jeder Stadt. Von klein bis groß. Und wir haben dann auch in dem letzten halben Jahr der Heidermau-Tour, die wir mit Meier-Konzerter zusammen gemacht haben, haben wir nicht mehr unter 1000 gespielt.
Okay.
Also das war so ein Fiebertraum. Du warst einfach in jeder Stadt, am Arsch der Ella, in jeder fucking Stadt mit 1200, mit 1500 ausverkauft.
Okay. Wie erklärst du dir das?
Ich würde behaupten, dass...
Ich meine nicht, dass du erfolgreich bist, sondern... Weil ich zum Beispiel, ich bin jetzt auf meiner zweiten Tour, ich bin jetzt in Städten, da war ich noch nie.
Mhm.
Weil ich denke mir so, weil ich mache halt keine Reels, ich spiele mir so Leute live und denke mir so, wie sollen denn auch 100 Leute in Göttingen überhaupt dahin kommen?
Mhm.
So. Aber du bist ja präsent, aber wie erklärst du dir das wirklich, dass du nach Hintertupfingen fährst und da sind einfach 1000 Leute?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, dass wir manchmal auch diese Idee haben, dass wenn zum Beispiel Frankfurt davor ist und Frankfurt ist ausverkauft, dass dann quasi bei der nächstliegenden Stadt, die möglich wäre, wie zum Beispiel Gießen-Wetzlar, sowas zum Beispiel, ist es möglich, einen Termin zu machen, weil die Leute, die es nicht geschafft haben, in Frankfurt den Termin wahrzunehmen,
weichen dann aus. Das ist ausverkauft ein Problem.
Und manchmal hast du wirklich... Manchmal hast du auch wirklich so einen Termin mitten so in irgendeinem Dorf in Sauerland, wo du denkst, Alter, Junge, wie kommen wir gerade
hier? Haben die überhaupt eine Halle?
Ja, genau. Ja. Und dann ist die auch voll, weil einfach von allen Ecken dann die Leute reingezogen sind.
Verstehe.
Genau.
Ja. Das war beim Felix so ähnlich. Der hat in Luxemburg gespielt und da war einfach 70% Deutsche.
Ja, ja, geil. Mega. Ja, geil.
Crazy, Alter. Also jetzt wann ist der Tourstart?
Tourstart ist offiziell 10.10. in Leipzig.
Ich habe auch 10.10. Tourstart.
Stark, wo bist du?
In Oberhausen.
Mhm.
Ja, lass bitte nicht die Zahlen vergleichen, einfach nur die Städte.
Nein, ist egal.
Ja, klar, ist egal. Ich bin auch voll fein, das wird ausverkauft und so. Ich bin das erste Mal da und so. Ich bin da auch vollkommen fein mit. Ich freue mich da übelst drauf.
Aber ich habe es auch sehr gefeiert, dass du jetzt vor einigen Jahren endlich mal auf Tour gegangen bist, Mann.
Ja, das Ding ist, ich hatte ja 2019 schon eine Tour ready und dann konnte aber keine Termine spielen, die waren alle für 2020.
Mhm.
So. Und da habe ich wirklich Tickets verkauft aus der Hölle, aber aus dem falschen Grund.
Mhm.
Also wenn ich mir heute diese Liste angucke, denke ich mir so, hey, ich habe mal 800 Tickets in Bielefeld verkauft.
Crazy.
Aber die wussten gar nicht, was für Comedy machen. Es war einfach dieser Battle Rap
halt. Ja, okay.
So, und jetzt ist halt anders.
Ja. Das ist ein bisschen selektiert, ist auch gut.
Ja, das ist super. Weil jetzt sitzen da ein paar Cynic-Fans sind noch da oder ein paar Merch-Sachen sieht man. Aber die Leute von der ersten Tour, habe ich das Gefühl, kommen fast alle wieder. So, die haben
aber es ist völlig in Ordnung, wenn die Leute aus Battle Rap-Gründen dir trotzdem auf den Stand-Up-Weg folgen.
Safe und die muss dann halt überzeugen.
So, voll.
Ne?
Aber ich finde es cool, dass sie offen dafür sind, dir zuzuschauen, wenn du was anderes machst.
Ja, weil die Bock haben auf die Person. Die denken sich so, okay, der
Battle-Rap-Charakter
ist so, der hat einen geilen Humor vielleicht oder der ist so. Mal gucken, was der macht.
Aber guck mal, wie dankbar, wie cool.
Extrem, Alter, ne? Mann, Dicker. Jeder, der da kommt, ist geisteskrank.
Ja.
Deswegen.
Ich bin nicht so mit Namen, ich bin gar nicht mit Geburtstagen, aber besser mit Gesichtern.
Ja.
Und ich habe wirklich in den letzten Jahren immer wieder dieselben Menschen in den ersten Reihen gesehen und es ist so, ey, Junge, da gehst du extra von der Bühne, umarmst die Leute. Das ist krank, Junge. Du kannst nicht für Heidermau 5-mal Tickets kaufen.
Ja.
Für 5 verschiedene Städte. Krass, das ist krank. Das ist nicht zu beschreiben. Das ist, also, dass man das genießen darf, ist schon Premium.
Todesprivileg.
Ja, auf jeden Fall.
Also wo geht's am 10.10. los? Wo warst du?
Leipzig.
In Leipzig.
Wir haben ja auch direkt einen Doppeltermin.
Okay.
Leipzig ist auch immer Doppeltermin, Alter. Das ist crazy. Ja. Liebe Sachsen, ich liebe auch den Osten, Mann. Ey, ich hab wirklich so oft
schon... Vielleicht, weil die sich auch gerne über Asiaten lustig machen.
Wahrscheinlich. Oder wegen der anderen Gesinnung. Nein, Quatsch. Nein. Ich denke einfach, der Osten hat schon diese Connection seit den 80ern zum Vietnamesen. Und das ist, glaube ich, so die Brücke.
Ist das so?
100%. Es gab ja Vertragsarbeiter in den 80ern.
Ach so,
die sind extra in die DDR gekommen.
Also vietnamesische, ich weiß gar nicht, wie die vietnamesische Einwanderungsgeschichte ist.
Es gab zwei Arten von Vietnamesen, die nach Deutschland gekommen sind.
Ja.
Einmal der eine Teil, wo ich meine Eltern mit hinzufügen würde, das waren die Flüchtlinge in den 70ern. Ne? Boat People, das war so ein Riesending, Boat People.
Okay.
Also wirklich, was es heute immer noch gibt, aber anders.
Ja.
Und dann hatten wir noch die Vertragsarbeiter. Und die sind wirklich aus dem Norden Vietnams, also auch da aus dem damaligen Kommunismus, zu dem anderen Kommunismus in die DDR reingebumst worden, um zu arbeiten.
Ah, okay.
Und dann mussten die meisten dann wieder zurück und haben einiges geschafft zu bleiben.
Haben die rangeholt oder gab es einfach diese Kommunisten-Connection?
Ja, es war die Connection, dass halt, was da genau war. Alter,
also
wem die Hand geschüttelt hat, kann ich nicht sagen.
Viele Vietnamesen im Osten?
Ja, voll. Nach wie vor, der ganze
die haben Osten. Da mal locht oder was?
Hm, wie bitte?
Die haben da mal
locht. Ja, voll. Nicht viel quatschen, aber kleine, flinke Hände. So ist das. Und somit auch mit aufgebaut, ne?
Okay, das heißt, sie haben Bezug dazu.
Deswegen hat der Deutsche auch schon von vornherein so eine Sympathie gegenüber Vietnamesen, weil Vietnamesen waren schon immer irgendwie in Deutschland, auch wie die Türken und Italiener damals das mit aufgebaut haben und die Polen, darf man auch nicht vergessen, unsere Nachbarn. Aber der Vietnamese ist irgendwie etwas sympathischer in Erinnerung.
Ja, der ist auch, weil der auch keine Gefahr darstellt.
Na, so,
der ist harmlos.
Ja.
So, der ist hier,
genau,
alles gut. Nö, man hört nicht, lass uns nicht das Thema.
Kennst du damals auch diese aus den 90ern, diese Ära, wo die Vietnamesen Zigaretten verkauft haben? Kennst du das?
Diese als Düsseldorfer? Ist das Ling Ling?
Ja, Ling Ling, genau.
Den Begriff kenne ich, aber ich hab da nicht geraucht, ich weiß nicht
das genau, was das war auf jeden Fall heißt. Ein richtiges Ostding, gerade auch in Berlin.
Ja.
Die standen an jedem Bahnhof, an jeder Ringbahn.
Und haben so ganz schäbige Zigaretten verkauft?
Ganz, ganz schäbig.
Ja.
So, aber klar, wenn der Deutsche dafür nur 2 Mark ausgibt, gefühlt. Ist auch egal.
Aber ich habe dann so gehört, da waren die schlimmsten Sachen drin. Also waren wirklich, du hast den Tod geraucht.
Ja, ja, so Autoreifen und Rohlinge und so. Da gab es ja richtig viele Gerüchte, was du da rauchst. Und das war damals so ein Ding in den 90ern.
Okay.
Und gerade die Berliner wissen ganz genau, also auch die anderen Oststädter wussten ganz genau, wovon ich spreche, wenn ich sage, da gab es damals diese Zigarettenhändler. Die standen dann einfach an diesen kleinen Mülltonnen und da kam so ein Deutscher, so, und da holt er so zwei Stangen aus der Toilette raus oder irgendwo aus der Mülltonne.
Okay, so richtig, okay.
Und wenn da mal Zivis kamen, sind weggerannt. Die haben sie nie gefasst. Die viel krass, zu schnell. Alter,
voll interessant, hab ich noch nie gehört. Bist du im Osten oder im Westen
Berlin? Im Westen geboren, aufgewachsen.
Okay.
Neukölln.
In Neukölln, okay. Ich habe immer noch Probleme damit, wenn Leute sagen, dass der, also ich denke, die Mauer ging, aber ich habe immer noch, ich würde jetzt, ja okay, Neukölln ist also Westen, okay, Neukölln, ja, ja. In Neukölln bist du aufgewachsen mit den ganzen Kennex wahrscheinlich.
Ja.
Und warst du aber der einzige Vietnamese?
Ja, in der Klasse, ja.
Okay, auf der Schule auch oder nur in der Klasse?
In der Schule nicht, weil mein Cousin war dann irgendwann auch da.
Okay, gut. Aber hast du dann hast du wahrscheinlich dieses Ding, du warst wahrscheinlich immer einer der Kleinste?
Ja,
oder immer. Einer der Kleinsten? Mhm. Und wann hast du angefangen zu pumpen? Teenager-mäßig?
Ja, ich glaube, so mit 17 habe ich angefangen, okay. Weil es dann irgendwann durch dieses ganze...
Ja, bist du eigentlich jetzt?
37. Ja, Digga. Ja.
Die 40? Ja, ja. Geil!
Ja.
Krass, weil ich dachte mir nämlich so, okay, wenn du mit 17 angefangen hast zu pumpen, wann habt ihr denn dann diese Social-Media-Phase? Wie alt warst du denn da? Anfang 20?
Anfang 20, ja. Also okay. Das, also so richtig auch mit Know-how durch das Sportstudium habe ich dann angefangen zu trainieren. Das war Mitte 20. Mhm. Da hast du halt gewusst, was du jetzt im Gym machst. Davor war einfach nur, ich möchte einfach nur breit werden, weil ich will nicht mehr gemobbt werden. Ich will nicht mehr der kleine, dünne, dumme Asiate sein, sondern ich will jetzt mal einen dicken Arm haben. So.
Ja.
Das war, tatsächlich war das so. Also Mobbing hat mich dazu geführt, dass ich mich dann irgendwann bei McFit mit Mama angemeldet habe. Ja. Damals Lichterfelder, Görzallee, Alter. Mhm. Das war das erste McFit-Studio in Berlin.
Ich glaube, wenn man das heute noch sehen würde, wird man wahrscheinlich denken, wie konnte man hier trainieren?
Ja, krass.
Ja, so ja, mittelalterlich. Ja.
Genau. Und dann haben wir dann Anfang 20, waren das, Alter, 2011, 12, 13, haben wir angefangen, dann Videos zu machen.
Ja.
Erstmal so ernstzunehmende Fitnessvideos mit Tipps. Also so richtig Bro-Science. Also irgendwas, was du selber gehört hast, muss ja funktionieren. Also ohne Science-mäßig rausgehauen. Das war so damals diese Zeit. Und dann haben wir gemerkt, so, wir sind aber auch gemeinsam unterhaltsam.
Mhm.
Und Comedy funktioniert immer. Die Leute wollen lachen, Alter.
Ja, das ist,
und dann haben wir dann irgendwann Parodien gemacht und haben wir dann irgendwie einfach nur Scheiße gemacht und sind so irgendwie zusammengewachsen und haben uns das aufgebaut. Und irgendwann habe ich gemerkt, damals schon, habe ich dann irgendwann gemerkt, Likes und Kommentare, mir nicht. Ich will mehr.
Das Live-Reaction.
Ich will mehr. Okay. Und dann kam diese Idee von meinem Kumpel und auch diese Resonanz im Fitnessstudio.
Aber gab es da so ein Ding, wo ich meine, das ist ja so geil, wenn man ist so Homies, man ist Bros und dann auf einmal schafft man was zusammen. Gab es so ein Ding oder einen so einen Clip oder einen so ein, keine Ahnung, irgendein Deals gab es da, glaube ich, gar nicht, aber so irgend so ein Ding, wo ihr dachtet so, wir haben es gerade, wir sind auf einem guten Weg.
Ja. Es gab mehrere Videos, die irgendwie einfach mal zu damaligen Zeiten viral gegangen sind.
Mhm.
Und es gab damals tatsächlich ein Solo-Video von mir, was wir auch über diese gemeinsame Seite hochgeladen haben, die ist komplett viral gegangen, weil es damals der erste Asiate war, der es gemacht hat. Und zwar hieß das Video Das traurige Leben eines Asiaten.
Ja.
Und da habe ich mich, das war 2000, ey, lass mich nicht lügen, Alter, 2015, 2016, da habe ich mich vor der schlechten iPhone-Kamera damals so aufgeregt, so richtig reingesteigert, von wegen so, keiner sagt, dass Asiaten eine große Schwänze haben, du hast auch einen kleinen Pimmel, genau wie ich. Und also, das ist irgendwie, es war so erstmals so emotional und so real mit Punchlines, dass es irgendwie funktioniert hat und das ist durch die Decke gegangen.
Okay.
Und sagen wir heute noch, das erste Video, was ich von dir gesehen habe, war das Video auf Facebook.
Also Leute waren dann so auf der Straße auch so, bist nicht der...
Gibt's noch.
Ja.
Ja, ja.
Das, aber es ist auch voll schön, glaube ich. Ich meine, ich kenne es ja auch ein bisschen, dass du bist weg... Also ich finde das zum Beispiel, es gibt ja mehrere Arten von Fame.
Ja.
Ne? Es gibt dieses... man hat dich mal im Fernsehen gesehen, man weiß aber nicht, also einfach nur, weil du im Fernsehen warst, Fame. Da gibt es diesen Fame, der kann was, der ist krass, dafür feiere ich den. Und bei dir ist das ja, ist wahrscheinlich dieser Switch gekommen von, ey, bist du der diese Videos macht, du bist doch hier, Dingsbums, Pipapo, bist du einfach jetzt, Digga, das ist einfach Tutti dran.
Mhm.
Und das ist doch viel geiler, oder nicht?
Ist crazy, ja. Also das hat sich jetzt auch wirklich so weit geändert, dass die Leute mich wirklich aus mehreren Bereichen jetzt wieder erkennen, sei es eine Talkshow tatsächlich oder ein Kurzauftritt im Fernsehen bei Sat.1 RTL oder auf einem YouTube-Clip oder halt virale TikToks.
Ja.
Weil ich habe jetzt tatsächlich auch in den letzten Jahren ein paar virale Hits in Anführungsstrichen geschrieben. Damals, als wir uns noch kennengelernt haben, ging ja schon los. Meine erste virale Stand-Up-Nummer war ja das mit meinem Vater auf dem Markt. Kennst du die Nummer noch? Wo ich mit meinem Vater auf dem Markt war.
Fischmarkt?
Genau. Wo er doch dann von hinten...
Tittenfick. Okay.
Das war der erste virale Stand-Up-Hit. Mein Auftritt damals bei Faisal in seiner Show, bei Sat.1, ist durch die Decke gegangen.
Okay. Krass.
So, und dann ging es jetzt weiter. Jetzt zuletzt war der nächste virale Hit war Kein Fly mehr.
Ja.
Den hat jeder gehört. Den haben sich überall auf WhatsApp rübergeschickt und jeder kennt das.
Du gehst einfach seit 10 Jahren viral. Was
ja, ist das ist, bitte? Also immer wieder tatsächlich so, also ich würde sagen, konstant und tatsächlich auch immer mit einer leichten Kurve nach oben bin ich gewachsen. Ganz ja. gesund, ohne irgendwie, da gab's, bei mir gab's nicht diese Bam.
Ja, ja, und auch keinen, der dich, also keine Person, die sagen kann, hier, Tutitan hab ich gemacht.
Das ist krass, ne? Ich habe tatsächlich auch sehr, sehr drauf plädiert, dass ich meine Karriere irgendwie so solo wie möglich aufbaue. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ja. ich hatte nie irgendwelche Kollaps oder irgendwie, wo man auch sagen kann, ja, aber nur durch ihn mhm. ist er, war nie der Fall.
Der hat
dich
mit auf Tour genommen, der hat dich in seine Sendung geholt.
Genau, war nie der Fall.
Ja.
Immer One-Man-Show und immer heimlich, still, leise im Hintergrund gearbeitet, bis dann halt auf der Bühne rasiert wurde.
Aber dann bist du ja voll mit dir im Reinen auch, ne? Oder warst, oder also generell, oder?
Ich habe auf jeden Fall die letzten Jahre, würde ich behaupten.
Also friedfertig, ich habe dich noch nie,
Ich bin ruhiger geworden,
ich
ja.
Ich habe dich noch nie richtig sauer gesehen. Ich meine, warum soll ich dich auch sauer sehen, wenn wir so zusammen chillen? Oder
das ist ein also so Rage-Moments habe ich immer noch, Alter. Ja. Das ist menschlich, gerade wenn du in Berlin unterwegs bist, Digga, normal. Alter.
Ja, aber so Auto, Pipapo, jemand geht dir auf den Sack. Aber ich meine, du bist generell, du hast keine kurze Zündschnur, du bist nicht so negativ.
Ich habe tatsächlich die letzten Jahre ganz hart an meinem Mindset gearbeitet.
Mit Büchern und so eine Scheiße?
Nee, gar nicht. Nicht mal das. Einfach viel, viel gesprochen. Ist auch ein großer Teil, der reinfließt, ist auch Laura.
Mhm.
Ihr kennt euch ja mittlerweile auch.
Freundin, ja.
So voll, Digga, empathischster, süßester Mensch der Welt. Und ich habe viel von ihr gelernt, dass man einfach auch nicht direkt urteilen sollte, dass man immer noch zu der Situation noch einen anderen Blickwinkel hat mhm. und so. Und das hat geholfen. Und generell, von Anfang an war ich schon immer ein Gönner. Jetzt ist es aber noch mehr geworden,
ja.
dass ich einfach, ja. jetzt ist es einfach noch einfacher für mich, niemandem was zu gönnen.
Ja, klar.
Das ist ganz, 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 ganz einfach und mir tut es nicht weh. Es ist auch, sind auch Komplimente, die ich gerne im Alltag verteile an random people, Alter. Die ja. da, danke.
Ja, weil es dir auch hart gut geht. Aber wenn es einem nicht so gut geht, dann das trotzdem zu machen, das hast du ja damals auch schon gemacht, das ist halt die Kunst.
Ja.
Also dafür kannst du jetzt, dafür kein Applaus so. Wenn, Digga, wenn ich Geld scheiße und alles läuft, Digga, dann bin ich der Netteste.
So. Weiß ich nicht. Es geht in beide Richtungen.
Ja?
Guck doch mal, also ich sag mal so, gib jemandem Geld und der zeigt dir so schon sein wahres Gesicht.
Ja.
Und es geht ja in beide Richtungen.
Richtig Geld war es jetzt auch nicht. Ich habe Geld bekommen, dann mhm. werden Leute eingeladen, da werden Leute mit ins Boot geholt. Weißt du was, ich mach das, pipapo hier.
Ja, voll.
So, aber man kann natürlich auch leichter, also man hatet dann, glaube ich, weniger, oder?
Voll, also wenn du dich weiterhin auch auf deinen Weg konzentrierst und wenn du auch lernst, dich nicht mit anderen zu vergleichen, dann lebst du wirklich entspannter. Weil ja. wir neigen immer dazu, mehr Erfolg ernten zu wollen und wollen dann irgendwie unseren Weg dann schmälern, weil jemand anderes schon weiter ist. Aber warum?
Ja.
Geht nicht, kannst du nicht machen. Und das macht dich dann irgendwann kaputt,
ja.
wenn du immer wieder anfängst, dich zu vergleichen. Und deswegen ist das Social Media so toxisch.
Ja, ist wirklich schlimm.
So, du bist auf Social Media und du siehst so
blanke
viele...
Blanke Zahlen.
So, ja,
blanke
so,
Zahlen.
So viele Fake-Videos und Fake-Fotos,
ja.
wo man nicht mehr unterscheiden kann, auch durch die KI, ist das echt oder ist das Fake? Mhm. Und dann machst du dir selber negative Gedanken, dass dein Leben gerade scheiße läuft, aber dabei hast du so viel schon geschafft in den letzten Monaten.
Du musst ja die Augen aufmachen.
So.
Wo wohnst du, was fährst du, mit wem bist du cool, was hast du für eine Beziehung?
Ja, ja, genau.
Die Laura hat das schon, du hast schon Glück mit der gehabt, ne?
Ja, ja, voll. 100%.
Das ist ja wie Arsch auf Eimer, ne?
Jo.
Also teilweise auch unangenehm, bin ich ganz ehrlich.
Zu süß,
unangenehm,
oder?
Glücklich. Mm,
die sind zu
wow.
glücklich.
Deswegen, also ich mag euch beide, aber wie bei anderen auch, man mag eine Person so und dann machen die aber so Videos, wo man sich denkt, nee, das gucke ich mir nicht an, weil ich will die weiter mögen. So wie ich die kenne, ist das fein, das muss ich, nein.
Ich möchte das Bild nicht
genau,
unnötig
das will
kaputt,
ich nicht kaputt machen.
Genau.
Aber das ist ja, da habt ihr euch wirklich auch krass was, wie lange geht das? Also ich würde mal schätzen, 4 Jahre?
Was denn?
Seid ihr zusammen?
7.
Ihr seid schon 7 Jahre?
Hä? Wir haben dieses Jahr 7 Jahre geschafft.
Laber doch.
Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum 8.
Ja?
Ja.
Ich weiß noch, als ich mit meiner Ex-Frau beim Quatsch Comedy Club war.
Seit 2018 sind wir.
Das war vor Corona noch.
Mhm.
Okay, krass, Alter.
Ja.
Crazy. Und du bist jetzt 37? Sie ist noch jünger, ne? Wie alt ist die?
28.
28. Ja, das machen wir. Wie sind da aus hiermit?
Hä?
Machen wir mal ein Level weiter hier.
Ne? Erstmal Uber.
Ja? Okay, erstmal Uber und dann wird übertrieben auf jeden Fall. Geil, ey. Das ist nice. Das hört sich nach einem richtig geilen. Aber. Ich habe also eigentlich nicht aber, sondern was mir ab und zu wird ja was so in Feed gespült.
Ja.
Und du bist ja schon, stimmt, das widerspricht eigentlich dem, was ich eben gesagt habe. Also du nimmst dir schon hart viel zu Herzen. Also du bist so im Reinen mit dir, aber man kann dich auch leicht pieksen und du nimmst dir hart viel zu Herzen. Und ich glaube auch, nicht judgy gemeint, sondern weil ich bin da der Schlimmste. Mir ist auch aufgefallen, du nimmst dir hart viel zu Herzen, obwohl du so erfolgreich bist. Mhm. So viele Kleinigkeiten fucken, also wirklich Pimmelskleinigkeiten fucken dich übelst ab und du äußerst dich dann dazu.
Es gibt manchmal Momente, wo man mich auch in einem Moment trifft,
wo wir
einfach wissen, diese Person gibt es eigentlich nicht, weil es beginnt alles hier im Social Media, es ist eine Kommentarsektion. Diese Person hätte niemals die Eier, dir das face-to-face ins Gesicht zu sagen, das wissen wir alles.
Ja.
Und selbst wenn du auch rational an die Sache rangehst, gibt es einfach Momente, und das sind auch Sachen, die ich selber noch für mich therapieren und verarbeiten muss, weil ich mit Dingen und Aussagen nicht umgehen kann oder manchmal ja, manchmal nicht, die unfair sind.
Ja, ja.
Und das sind so, Digga, woher nimmst du dir gerade das Recht daraus zu behaupten, dass so und so?
Ja.
Und das ist halt, und ich merke aber trotzdem jetzt auch durch die neuen Projekte, die wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben und auch durchgezogen haben und abgeliefert haben, das ist nicht mal das Level, Alter. Du hast keine Zeit mehr.
Das hast du wirklich nicht nötig.
Vielen Dank.
Also das hast du wirklich einfach nicht nötig.
Im Prinzip hat es keiner von uns nötig, ne?
Ja.
Weißt du? Weil ich unterscheide mich ja auch, deswegen habe ich ja auch manchmal so ein bisschen meine Probleme, wenn die Leute mich auf der Straße erkennen, und es wird halt immer mehr und mehr.
Ja.
Und ich habe mir bisher auch immer Zeit genommen, und wenn jemand auch höflich lieb fragt und auch diese Empathie hat, mich nicht beim Essen zu stören, dann kriegst du auf jeden Fall safe ein Foto.
Mhm.
Und früher wäre ich aufgestanden mit vollem Mund, Alter, hätte ein Foto gemacht.
Ja, klar.
So, aber mittlerweile bist du natürlich auch dir selber treu und sagst von wegen, hey, ich bin gerade privat, ich würde gerne zu Ende essen, und es ist auch mein gutes Recht, egal ob öffentlich oder privat.
100 Pro, ja.
Machst du auch nicht bei einer privaten Person. Ey, geiles Auto, können wir ein Foto machen.
Ja.
Machst du auch nicht. Und da unterscheide ich mittlerweile. Wie war die Frage?
dass du hart schnell getriggert bist und wirklich diese, obwohl ich das gar nicht jucken müsste, setzt du dich trotzdem hin, weil es unfair ist und Leute Sachen ansprechen, die dich so treffen.
Ja. Also, gibt ja auch so ein klassisches Ragebait, ne? Mhm. Wo man genau weiß, der wird drauf antworten.
Mhm.
Und manche wollen ein bisschen rumtrollen, und manchmal hast du diesen Moment, wo du gerade einfach beim Scheißen guckst du dir die Benachrichtigung an, und dann siehst du einen Kommentar, so bla bla bla.
Ja,
und dann ist es, also du gewöhnst dich irgendwie dran, weil wir machen ja, wie lange machen wir jetzt schon insgesamt Social Media?
Ja, ja.
Irgendwann bist du ja auch abgestumpft, was trotzdem irgendwo gut ist. Sobald du natürlich für dich gecheckt hast, just a game, Alter, das ist jetzt mein Werkzeug. Ich nutze Instagram und TikTok.
Gibt Missgeburt, das gehört dazu.
So, und da musst du halt zum Spiel gehören halt noch, da kommen die Gegner von der Seite, und das sind halt so Sachen, da musst du mit umgehen können. Aber klar.
Aber manchmal.
Manchmal. Aber manchmal hast du diesen Moment, wo du denkst, so, Digga, wenn ich dich jetzt sehen würde.
Ja.
Stäbchen in die Nase und mal auf den Hinterkopf klopfen.
Ich finde das wirklich so süß, wie du da sitzt, einfach mit deinem maximalen Erfolg, und du sagst so, nur weil ich jetzt hier Pumper-Videos poste, kommt ihr alle und sagt hier Muskeln. Dann hole ich mir jetzt hier 7 Autos, und ihr sagt, kann ich nicht einfach mal? Das ist so süß. Das ist so süß.
Ist crazy, ne? Das ist wirklich so süß. Wenn du aber irgendwann mit der Zeit diese deutsche Neidkultur aber auch mal gecheckt hast, und das ist nicht dein Problem, es liegt ja nicht an dir.
Nee.
Weil im Prinzip ist es so, solange
wir uns... Du hast niemandem was getan.
Nein, eben. Solange wir aber tatsächlich immer wieder im Außen sind und darüber nachdenken, was andere Menschen von uns halten, wenn wir uns so bewegen, wenn wir uns so artikulieren, dann bist du nie bei dir, Alter. Dann lebst du nur für andere. Und das ist ja maximal... Kann es ja nicht sein, dass du dann in deine Karre, die du dir erarbeitet hast... Ja, ich muss das wieder runternehmen.
Dass du dafür Gedanken machst.
Und dann sitzt du in deiner Karre und dann fährst du das. Und dann denkst du von mir so, wie komme ich denn gerade rüber?
Ja.
Manchmal habe ich schon den Gedanken, tatsächlich bei einem Termin, um die Ecke zu parken.
Wirklich.
Weißt du, wie ich meine?
Das ist krass, das sollte nicht sein.
Ich möchte nicht darauf reduziert werden, weil das hat nichts damit zu tun, wie ich dir jetzt gegenübertrete. So.
Ja.
Und manchmal habe ich dir Gedanken, so, lass mal in der Straße weiterparken. Man muss ja jetzt keiner sehen, dass ich jetzt gerade hier mit der Karre antanze.
Das ist voll interessant, das ist wirklich voll interessant.
Ne? Aber im Prinzip, klar, der Prozess ist dahingehend weiter, sich auf sich zu konzentrieren und es egal zu sein.
Das ist voll schwer, so selbstbewusst zu sein und also so Sachen auszublenden. Ne? Und einfach sein. Ich habe ein paar Gäste schon hier gesagt, die haben einfach diese Superpower, dass die das nicht nur sagen nach dem Motto, andere Meinung juckt mich nicht, sondern ich glaube denen das auch.
Mhm.
Und das ist eine absolute Superpower.
Ja.
So, und wenn du die hast
und
dich keiner abfacken kann, und dann parkst du da vorm Dings, bist trotzdem freundlich und dich juckt nicht, was andere denken. Ich kann mich da nicht mal reindenken. Also ich kann mir das nicht mal vorstellen, wie das ist.
Aber selbst da bin ich mir sicher, dass er auch dann einen Moment hat. Es ist fucking menschlich.
Ne? Das geht gar nicht.
Es kann natürlich sein, dass er zu 90-95% im Gegensatz zu anderen diese Konfidenz hat. Und es
oder
ist
sie wirklich ist egal. Egal so.
Aber das sind noch 5% übrig. Und das ist menschlich, das ist in Ordnung. Du hast ja natürlich auch manchmal so eine Stimmung und solche Stimmung. Und wenn man dich dann auf dem falschen Bein trifft, und dann kommt jetzt ein Spruch, der gerade gar nicht passt, weil du es gerade erlebt hast, und du machst diese Gedanken gerade, ja. Ja, Digga, dann ist es ja, auch menschlich, dass du sagst, wie war das gemeint? Ja, ja. Warum? Genau. Total normal.
Oder manchmal denke ich mir so, manchmal lese ich Sachen, denke mir so, das kann, so dumm kann keiner sein. Nee, das muss ich jetzt, und das ist aber, dann lebe ich jetzt so 100 Mal, Legende, bester Mann, pipapo. Und hier sagt einer dumme Scheiße und ich denke mir so, nein, du musst es auch verstehen, das geht doch nicht. Aber natürlich kommst du so nicht
weiter. Wir sind so programmiert, dass diese 100 wunderschönen Nachrichten, die wirklich von Herzen getippt wurden.
Juckt natürlich, aber
im so, Verhältnis. Die überfliegst du.
Ja.
So von wegen so, ey, geiler Typ, ja, ich weiß. So, ja. Und dann kommt aber dann so ein Moment, wo dann jemand schreibt, das und das.
Du hast einen Gag geklaut. So. Hurensohn. Ich habe in meinem Leben jede aber das, ich kann mich doch jetzt hier nicht mit 40.000 dir, 140.000 da sind 800 Live-Zuschauer. Fokussiere ich mich jetzt auf den einen Typen, nur weil der irgendeine Scheiße ist.
Das
ist schlimm.
Und das ist tatsächlich das Allerschönste, wenn du auf Tour bist, du hast deine eigene Crowd, die Halle ist ausverkauft.
Ja.
In keiner Sekunde denkst du darüber nach, was gerade über dich im Internet geschrieben wird.
Ja, ja.
Digga, das ist die echte Liebe.
Mhm, genau.
Und die größte Anerkennung als Künstler ist nach der Show eine Standing Ovation. Mehr geht nicht.
Ja.
Und ich krieg da immer wieder keine Luft. Das ist crazy.
Ja, du kannst es niemandem beschreiben. Du bist so eine Standing Ovation Heulsuse, das ist unglaublich. Du heulst immer.
Stimmt. Boah, ich bin nur am Heulen, Alter.
50% der Solos bist du
am Heulen. Junge, ich bin safe jedes Mal am Heulen. Ich fühle es einfach zu sehr.
Die Leute stehen auf und der Tutti ist in.
Oh, ich bin wirklich, was das angeht, dahingehend bin ich zu leidenschaftlich, Alter. Ich
aber
bin
dann immer so, noch, gewöhn dich doch mal dran.
Hä? Woran denn?
Dass die Leute dich lieben und dir gerne zuhören.
Ja, und die Leute sollen sich dran gewöhnen, dass ich heule.
Ja, okay. Ja oder so. Genau. Ja, so ist auch geil. Ja.
Ey, das war jetzt aber auch am
Tourabschluss wahrscheinlich.
Ja, am Tourabschluss.
Ja.
An beiden Abenden. Das war so krass, weil es ist tatsächlich
Tempodrom. Im großen Tempodrom? Mhm.
2,8.
Mhm. Jeweils ausverkauft. Mhm. Okay, geil.
Und das ist natürlich dann
Heimatstadt, Tourabschluss.
Für Berliner, Tourfinale. Pff, mehr geht nicht. Und da hast du nochmal gemerkt, Alter, boah, Leute, Alter, die sind für mich da und die stehen gerade für mich, die wollen nicht gehen.
Die Massen,
Und dann fangen sie an, deinen Namen zu schreien. Digga, fick dich.
Ja, okay, wow.
Digga,
okay,
fick dich.
Oh, beim Namen schreien ist vorbei.
Digga, was soll ich denn da noch machen?
Ja, ja, beim Namen schreien. In der Namensschreien, Tourabschluss, Berlin.
Crazy.
Dicker Heul.
Also ich habe da schon jetzt in den letzten 6 Monaten einige Termine gehabt, Alter, die haben mich da so gecatcht. Ein ganz besonderer Termin, nicht mal der größte Termin von der Venue, aber ein besonderer Termin, weil mein Vater kam extra aus Berlin nach Augsburg gefahren, weil dort sein bester Freund, mit dem er auch groß geworden ist.
Oh nee, und der ist mit dem zur Show gekommen.
Und er ist mit seinen Kindheitsfreunden zu meiner Show gekommen, um zu zeigen, das ist mein Junge.
Das ist mein Sohn. Wow.
Okay. Boah, danach ging nicht
mehr. Ja, das ist crazy.
Danach war, ey Leute, ich wollte euch sagen, so, mein Vater ist heute im Publikum und
der hat so
er ist heute da, um seinen Freunden zu sagen, guck, das ist mein Junge. Boah, das war aber für alle so, Digga, da haben alle geheult.
Ja.
Das war maximal.
Das ist auch krass.
Ansonsten natürlich auch letztes Jahr, klar, erstes Mal Frankfurt Jahrhunderthalle war, das war, boah, Junge, Alter, ich bin geschwommen, Butter, Digga.
Oh. Wie viel gehen da rein?
Auch 2,7.
Ja. Auch. Frankfurt Jahrhunderthalle, ja.
Ansage.
Was ist mit, bis Luxemburg, Österreich, Schweiz machst du ja wahrscheinlich auch.
Mhm. Okay. Genau, Luxemburg habe ich bisher noch nicht mit eingebunden. Ja. Kann man auf jeden Fall mal überlegen.
Ja.
Was ich auch überlegen sollte, wäre Liechtenstein. Die sind auch richtig geil drauf.
Genau, genau.
Ich hatte mal einen Gig für die CEOs der Liechtensteinischen Landesbank.
Oh. Ja, Digga.
Für die habe ich mal gespielt.
Das ist ein richtiger Corporate Gig.
Das war witzig, Alter. Ja, also da musst du dich auch anpassen, weil da bist du Dienstleister.
Ja.
Da sitzt du da natürlich, da musst du erstmal gucken, wie weit kannst du gehen.
Aber wie geil ist bitte dieses, also stell mir, weil ich immer, ich bin auch so, ich liebe so Geldtalk auch. Ich stell mir so diesen Anruf vor bei der Heidrun, so, ja, der, wir haben hier von Liechtenstein CEO und hast du nicht gesehen, von dem Land geht's gut, dann noch CEO und Bank und hast du nicht gesehen.
Unversteuert.
Wir würden den Tutti gerne exklusiv buchen.
Ja.
Und da gibt's eine feste Gage.
Da gibt's eine feste Gage.
Sonst kommt der Tutti nirgendwo hingefahren.
Vorher verhandelt. Da gibt es zwei, drei Nächte in Liechtenstein, 5-Sterne-Plus-Hotel.
Ja.
Und da gibt's einen Shuttle und dann, da haben wir Spaß.
Geil, Alter.
Das ist wirklich crazy, dass es vor mehreren Jahren wirklich ein Traum war. Das war eine Traumvorstellung, irgendwann die Tausenderhalle voll zu machen und irgendwann auch solche Gala-Anfragen zu bekommen.
Ja. Ja, das war kein Traum. Man träumt doch nicht von Gala-Anfragen, Alter.
Nein, aber dass du irgendwann auch auf dieses Level kommst, dass du finanziell das verdienen darfst.
Aha, ja genau, ja klar.
So, weißt du? Und von vornherein war Stand-Up für mich nie eine Sache, ich mache das nur wegen des Geldes.
Ich wollte diesen fucking Prozess
wirklich erleben und erlernen.
Das habe ich auch von niemandem bis. Also ich glaube,
ich sag dir, wer so denkt. Ich kann es dir sagen.
Ah, ja?
Ich kann dir keine Namen nennen, aber ich kann dir sagen, wer so denkt. Wer wegen des Geldes, also wer wegen der Kohle wirklich auf die Bühne geht.
Okay, sagen wir piepen und machen Dingsbums, hört man nicht.
Na, ich kenne keine Namen, aber ich kann dir sagen, wer das ist. Das sind die ganzen Neuzeit-TikToker, die gemerkt haben, man kann live Geld verdienen.
Okay.
Das sind die ganzen...
Dann sag ich einen Namen, Marco Gianni zum Beispiel.
Marco Gianni ist so auch dieses TikTok-Phänomen, oder?
Der ja, der hat TikToks, der macht super lustige Reels und Insta und so. Ich weiß nicht, ob es seine Idee war, aber seine Agentur hat gesagt, der ist so heiß gerade, wir müssen den schicken.
Aber es gibt ja viele Agenturen, die auch TikToker quasi mit einem Bühnenprogramm aufbauen.
Ja.
Und dann quasi auch die Tour planen.
Aber es
planen.
Muss ja gesund sein.
Nee, es muss durchaus gesund sein.
Du kannst ja nicht
sein.
Bei Hype jemanden draufschieben und der ist zum Glück nicht ein Bühnenprofi, aber der funktioniert auf der Bühne gut.
Ja, ja,
mit
ja.
dem, ich will gar nicht wissen, dass der das überhaupt so gemacht hat, dieses ja. Programm, mit dem, was der, also Hut ab dafür, genau. aber zu früh. Und das
also,
ist so dieser.
Also klar, also diesen Traum von live mal erleben zu wollen oder auch die Erfahrung zu sammeln als TikToker ist völlig legitim.
Ja.
Wichtig ist nur, wie gehst du an die Sache ran?
Ja.
Also ist es für dich wirklich eine Sache, du willst es schon geil machen oder willst du dir einfach ganz kurz nur für 6 Termine die Lorbeeren abzwacken?
Genau.
Das ist halt die Frage.
Ja.
Und ich respektiere jeden Menschen da draußen, der das einfach ernst nimmt, der dann irgendwann auch mal zu einem Open Mic geht und einfach eine Runde baden geht, um zu wissen, das kann bei einem Solo nur geiler werden.
Ja.
Und wenn du selbst auf der Solo-Bühne vor deiner Crowd, die dich für deine TikToks lieben, selbst merkst, okay, warte mal, bei dem Joke hat es nicht funktioniert und ich halte das aus und ziehe trotzdem durch und will danach trotzdem weitermachen, dann ist das geil.
Ja, stimmt.
Dann ist das schon cool.
Durchhalten, genau.
Weil letztendlich muss man auch sagen, egal ob er das gemacht hat oder weitere Comedians, TikTok-Comedians, die das machen wollen, letztendlich, wenn ich mich so reflektiere, war ich ja damals nicht anders. Ich kam ja auch aus Social Media mit Videos.
Ja.
In die Szene rein und genau auch diese Gedanken hatten andere Kollegen gegenüber mir auch, aber die haben schnell gemerkt, oh, der nimmt die Kunst ernst.
Ja, und ich wollte mal ganz kurz, nicht, dass der, nicht jetzt, dass bei Marco Gianni im falschen Licht erscheint, so, sondern...
Aber ja, klar, aber für die Comedy-Szene ist er gerade im Begriff.
Genau, ist ein Begriff,
er
genau,
war ja jetzt
und ich will es auch nicht damit sagen, der hat sich gedacht, ich mach easy Comedy für Geld, sondern dass es ein Konstrukt ist, der ist gerade heiß, der ist lustig. Wir packen den jetzt auf die Bühne und, aber das ist zu früh.
Ja, voll früh.
So, oder du musst halt lange üben.
Ja, voll.
Und bei dem hat es halt halbwegs funktioniert, weil der halt auf der Bühne krass ist.
Genau,
weil
ich sagen, also
wenn er ein Schauspieler ist, so.
Hat er Schauspiel studiert?
Nee, weil der ist ein geborener Schauspieler.
Ah, okay.
Der hat so Funny Bones.
Ja, 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 ja. Nee, so. Das ist schon mal eine gute Prämisse für einen Stand-Up-Comedian. Und alles weitere ist tatsächlich einfach nur, arbeiten.
Ja.
Und das auch wollen. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich zum Open Mic fahre, egal ob ich jetzt schon 8, 9 Jahre auf den Bühnen Deutschland unterwegs bin, Digga, ich fahre heute Abend wieder zum Open Mic.
Ja, ich weiß.
Und ich sage in meinem Auto, lass mal heute eine richtige Bombe zünden und keiner lacht, Alter. Ich gehe ja schon rein, Digga, ist nicht schlimm.
Ja. Ne? Muss mit der Ruhe klarkommen.
Und ich sage auch immer wieder, wenn ich mich mal wieder aus dem Alltag rausziehen möchte und mir alles zu viel wird und alles zu monoton wird und ich mich mal wieder fühlen möchte und was erleben möchte, gehe ich auf den Open Mic.
Ja. Und richtig
gestern
Mic vor 13 Leuten wurde ich. Die Leute sogar, vielleicht auch sogar nicht mögen. Nicht nur nicht kennen, sondern so
genau.
sogar noch Anti sind.
Wo du einfach reinkommst und hier vor euch schon die Tran.
Ja.
Wenn du,
ja,
weißt du, ja, nee, ich kriege jetzt auch zum Lachen, du Ficker.
Kommt er wieder mit seinem, ja, hi Dämmer, wir haben es verstanden. Ja, ja. Richtig schöne Anti-Stimmung, ja, sowas ist doch geil.
Nee, gestern war auch so, in dem kleinen Raum im Band Monkey waren 9 Leute.
Im einfach durchgezogen, im Wohnzimmer hast du gespielt, ja.
Ja, war witzig.
Wie lange hast du gemacht?
20.
20 Minuten von 9 Leuten.
Ja, und trotzdem durchgezogen.
Und bist du danach, also das im Optimalfall bist du ja nachher schlauer. Ein paar Schmunzler sind da dann so, ah, okay, da ist was.
Mhm.
Du hast ja andere Gradmesser dann.
Ja.
Also haben die 20 Minuten weitergebracht? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, voll. Alleine nur, dass wir von 9 Leuten diese Stille ausgehalten haben, weil die Energie muss low sein.
Ja, ja.
Du kannst nicht erwarten, dass 9 Leute Lärm machen wie 300.
Wie
funktioniert dann nicht.
Ja.
Und trotzdem haben diese 20 Minuten schon was bewirkt, weil das war einfach ein Learning, ein Training.
Ja.
So, weißt du?
Immer noch, ja.
So. Corona 2.0, kommt doch, kommt. Ich mach das vor 9 Leuten, ich zieh durch 2 Stunden.
Du hast gesagt, du machst jetzt 2 Wochen lang Open Mics.
Mhm.
Nimmst du dir dann so vor, heute mache ich, also die Idee oder das Bit lerne ich jetzt auswendig, muss einmal so durchlabern. Also wie staffelst du das, bist du dann deine, wie ist eigentlich dein, für die neue Tour, wie viel willst du haben? Hast du eine Stunde, hast du 70, 80? Hast du überhaupt Zeiten im Kopf?
Ja, also so wie immer starten wir mit 2x45, wie man das in Deutschland kennt.
Ja.
Und wenn es gut wird, bist du bei 2x60.
Schon lang, ne?
Ja, schon lang. Ich würde aber nicht länger machen.
Aber du machst ja energetische, du bist nach Shows bestimmt eigentlich auch erschöpft, oder?
Ja, voll.
Ja, weil voll. Ich bin so, nach Shows, ich gehe runter, trinken, feiern.
Ja, ja.
Weil ich habe ja, ich lasse keine Energie auf der Bühne.
Ja, ja, voll.
Fokus, pipapo, Konzentration, natürlich ist man auch ein bisschen, ja. Aber ich, das ist nicht anstrengend,
Nee.
Aber ich glaube, so Comedians wie du, nach zweimal 60 Minuten, du bist auch fertig.
Alter. Performance, Alter. Also der Typ in der ersten Reihe kriegt ja. dieselbe Energie wie Renate ja. in der letzten Reihe.
Crazy, Alter.
Und das ist schon geil. Aber ja, ich bin danach im Arsch, Digga. Das war ja. Sport. Das war 2 Stunden Cardio. Das,
und wie sieht du, hast du eigentlich einen Alltag?
Wie meinst du?
Hast du mal eine Woche, wo du dasselbe machst? Wie sieht dein Alltag aus? Stellst du dir einen Wecker? Machst du morgens Sport? Geht ihr zusammen spazieren? Habt ihr ein Haustier? Fährst eine Runde Motorrad oder also was du dann hast du eine hast du Routinen?
Ja, also wenn ich mal tatsächlich einen Tag nichts machen muss, dann stehe ich auf und dann beginnt der Tag ab 11.
Okay, sehr gut. Ja.
Also klassisch Künstlerfrühstück, verdient. 13 Uhr ja, mal ein Brot essen, Alter.
Ja, geil.
Nee, und dann kommt es drauf an, ob ich mit Laura bin oder ob ich alleine bin. Aber an diesem Tag Minimum Sport, 100%, richtig fett essen, ja.
Ja.
Und im optimalsten Fall habe ich noch mal eine Runde, wo ich mit der Karre fahren kann. Und dann setze ich
hast
auch
du
mal.
Ich habe von Autos keine Ahnung. Mhm. Was hast du für Autos und wie viele? Also was sind das für Karren? Warum sind die Leute so neidisch? Ich lese so in den Kommentaren, aber was sind das für Autos?
Also ich muss von vornherein sagen, ich lebe jetzt mit den Autos wirklich den absoluten Jugendtraum, den wir damals hatten.
Okay.
Weil du hast ja damals PlayStation gezockt, Alter. Mhm. Need for Speed Underground und
Gran
so.
Turismo,
die ganze und dann kamen die ganzen Filme raus mit Fast and Furious, Alter, wo es so angesteckt. Und meinen absoluten Jugendtraum habe ich mir jetzt auch gegönnt letztes Jahr. Das ist der Nissan GT-R.
Wie heißt der?
Nissan GT-R.
Nissan?
Nissan GT-R R35. Das ist quasi von Nissan das super
Sportcar. Aber du hörst ja immer so, hast du mit denen Werbedeal? Soll ich nochmal gleich sagen, wow, Nissan.
Nee, aber dann weiß jeder, was ich meine. Also eigentlich reicht auch GT-R. Jeder Kenner weiß
eigentlich. Du hörst ja eigentlich, keine Ahnung, Porsche, Lamborghini, hast du nicht gesehen. Mhm. Aber Nissan habe ich noch nie gehört.
Glaub mir, der Nissan GT-R ist das Auto.
Hast du mit denen auch?
Für jeden Mainstream einen Begriff.
Mit denen auch einen Werbedeal?
Wie bitte? Nein, ich habe keinen Werbedeal. Nee?
Okay,
nein, cool. Ich habe mit keiner Automarke einen Werbedeal.
Okay.
Habe irgendwie trotzdem.
Aber was ist das für ein Auto? Ist das so ein Panzer? Ist das ein Sportwagen? Was ist das?
Sportwagen.
Okay.
Also für mich gesehen, wenn die Leute das jetzt hören und dann in die Kommentare schon wieder was anderes reinschreiben, ist mir egal. Für mich ist der Nissan GT-R quasi die japanische Antwort auf den Lambo, auf den Porsche.
Ist das so, sitzt man da so tief drin?
Ja, ja.
Okay.
Ich habe eigentlich nur tiefe Autos.
Wirklich?
Das Ding ist ja, was die
Hast du auch diese Türen, die so hochgehen?
Ja? Flügeltüren? Nein, nein, auch nicht. Nein, nein, nein. Aber jetzt, wo du es sagst, können wir drüber nachdenken.
Das ist immer eine Aufgabe.
Nee, aber bei mir ist es ja so, dass ich genau wie, und deswegen finde ich auch so geil, und ich möchte mich natürlich nicht so hervorheben und irgendwie jetzt sagen, auf einer Goldwaage bin ich jetzt besser als alle anderen Comedy-Kollegen, aber ich mache viele Sachen, die normalen Menschen aus der Gesellschaft auch machen.
Ja.
Zum Beispiel auch
ja,
so, die lieben ihr Autos, die machen Sport und zocken.
Ja.
Zocken, Digga. Zocken ist auch so normal, Mensch. So zocken einfach am Rechner. Klar. Einfach eine Runde Counter-Strike nochmal rumballern.
Ja. Also, nicht ablenken. Nissan, den Nissan hast du, was hast du noch?
Ich habe 2 von denen.
2 verschiedene Farben einfach, oder was?
Ich habe 2 Nissan GT-R R35. Den einen fahre ich und den anderen lasse ich stehen als Wertanlage. Wirklich, ich meine es ernst gerade. Es ist eine Wertanlage. Das ist ein
Next-Level-Flex, Alter.
Also, ich, wie gesagt, deswegen rede ich öffentlich
einmal das Auto, bitte. Aber es haben ja, einmal nochmal. Nee, du hast mich schon verstanden.
Ja, also, ich habe, also was viele auch nicht wissen ist, ich kaufe nie Autos frisch vom Band. Das juckt mich nicht.
Ja.
Ich kaufe auch Autos, die beschädigt sind und baue sie wieder neu auf.
Okay.
Also ich bin so
also bist auch du ein, Auto, bist du ein Autofreak? Liebst du Autos?
Ja, ich bin auch in dem Tuning-Game. Ich muss die Dinger tiefer legen, ich muss die breiter machen. Da kommt eine neue Abgasanlage rein, neues also Lenkrad, Frontlippe, Seitenschweller, Heckflügel, muss alles rauf.
Das heißt, du bist so unterwegs, du bist auch laut mit den Autos?
Ja.
Also richtig asozial?
Nein. Ja.
Okay.
Ja.
aber dann steigst du aus, aber wenn du so einen ganz krassen Sportwagen hast und der ist so laut und die Leute drehen sich mit den Köpfen um, dann steigst du da aus und das passt ja auch alles, aber bist du das dann? Also du bist ja eigentlich voll der Nette.
Ja, ja.
Weil wenn ich da aussteigen würde, ich wäre so, ihr seht schon, oder? Immer zur Seite hier. So, diese Attitude hast du ja gar nicht.
Nee, gar nicht. Weißt du warum? Weil ich die Autos für mich fahre.
Ja.
Weil Autofahren ist für mich pure Emotion.
Aber verstehst du, also zum Beispiel, ich sehe manchmal so am Kudamm, drehen diese Autos rund und ich denke mir so,
ja, gut,
sei mal nicht böse, Alter.
Das mache ich nicht.
So, wir sind in Deutschland, such dir eine Autobahn, wenn es um Spaß geht.
Genau, und dieses Klientel, ohne jetzt eine Randgruppe zu nennen, genau, diese ganzen, AMG-Fahrer,
ja.
Ne, die haben ja quasi eigentlich so diese Autoszene kaputt gemacht. Also die ganzen Bullen sind ja hellhörig wegen denen.
Okay.
Weil die machen ja ihre Ampelrennen, die machen ja illegale Straßenrennen. Ja. Wir machen das nicht. Ja. Also wir Tuner machen das nicht. Wir machen das nicht.
Gehst du auf so Tuning-Treffen?
Ja.
Auch?
Wenn ich Zeit habe, bin ich da. Das ist total geil. Ich bin einfach einer von denen.
Crazy.
Das ist eine Community.
Du bist ein richtiger Junge.
Und ich sag dir ganz ehrlich.
Zocken und Tuning.
Ey. Ich hab wirklich durch die Autoszene habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt.
Glaube ich, weil die auch gar nicht juckt, was du machst.
Es ist so entspannt.
Die scheißen ja wahrscheinlich selber.
Ich habe tolle Freunde jetzt dazu gewonnen.
Ja.
Und wenn du auf so ein Tuning-Treffen gehst, feiern die das erst recht, dass ja, du die Tran da ist und dasselbe feiert. Ja,
du bist unter deinesgleichen auch. Also du hast zweimal den Nissan, was noch?
Warum lacht denn der da hinten so?
Weiß ich nicht, weil ich wahrscheinlich nachhake.
Nee, wahrscheinlich, weil du weißt, dass es krass ist, wenn man zwei Nissan GT-Rs besitzt. Weil man,
ach so.
Weil die meisten, ohne das jetzt abwerten zu meinen, werden sich das niemals leisten können.
Ja.
Das sind teuer, die Dinger.
Okay.
Aber es ist auch rare Ware, weil das ist, wenn
hast
du...
Hast du gesagt, Wertanlage?
Wenn du ein GT-R fährst, du machst kein Minus mehr.
Okay.
Du machst kein Minus mehr.
Eben, das ist kein Auto, das irgendwie eine Million kostet.
Nee, das nicht, aber du machst kein Minus. Also, okay.
Also die beiden hast du, was noch?
Heute bin ich mit meinem Daily unterwegs, das ist ein BMW M3.
BMW M3.
Competition F80, Baureihe, damit
ist
die Leute
ein Sportwagen?
Wissen. Naja, ich würde sagen Sportwagen mit 4 Türen schon.
Okay.
Weil wenn es den Nissan nicht geben würde, würde ich sagen, ich bin absoluter BMW-Fan.
Ja.
Weil BMW baut wirklich geile Autos für den Normalo, was man sich leisten kann und trotzdem hast du ein sportliches Fahrgefühl.
Okay, also den hast du jetzt dann quasi wohlwissentlich heute benutzt, weil du weißt, du bist hier in der Innenstadt unterwegs, du kannst jetzt hier nicht mit einem, was haben deine Dinger auch so auffällige Farben?
Ja, teilweise. Schon.
Okay, also du hast jetzt keinen Bock mit so einem, keine Ahnung, neongrünen Sportwagen hier in Moabit rumzufahren, deswegen bist du dezent mit dem BMW oder hat der auch eine auffällige Farbe?
Der ist generell auffällig, weil der ist super tief. Der hat dicke Felgen, der ist hinten breiter, vorne breiter, Carbonpaket überall.
Okay.
Und der ist sexy laut.
Crazy. Also den hast du noch? Was hast du noch? Du hast so viel gearbeitet, du kannst doch sagen, was du dir davon geholt hast.
Ich habe noch einen zweiten BMW M3, Baujahr 2008, E92 M3. Für alle Leute, die sich auskennen, das ist eine absolute Legende, das Auto.
Ja.
Weil, um einfach mal ganz kurz ins Technische reinzugehen, das ist der einzige BMW M3 in der gesamten BMW-Geschichte mit einem V8-Saugmotor. Den gab es so nie wieder.
Okay.
So. Und deswegen ist der Wagen super special.
Und einfach auch wieder. Man, noch einen.
Ja, weil es sind ja zwei verschiedene Autos.
Ja, Tran, Sie haben schon. Ah, noch einen. Okay, ich frage auch recht. Okay, du hast 4 Autos, einfach zweimal dieselben. Geil. Motorrad fährst du auch?
Nicht mehr.
Nicht mehr. Zu gefährlich, hat die Frau gesagt, hör auf damit.
Nee, ich habe selber einfach gemerkt, dass ich zu selten fahren kann und Motorradfahren ist ein Ding, du musst dich immer wieder raufsetzen, sonst spürst du das nicht. Sonst spürst du einfach auch nicht die Kurvenlage und alles und das wurde mir irgendwann dann zu gefährlich, weil es natürlich auch Situationen gibt, wo der Autofahrer nicht denselben Blick hat wie ein Motorradfahrer und dann bist du schnell weg.
Warte mal ganz kurz, du hast ja jetzt erzählt, was du für Autos hast und so und du bist ja auch, wissen die Leute, wo du wohnst eigentlich, in welcher Stadt?
Ja, ich wohne hier und da.
Okay, du wohnst irgendwo und hast da deine Autos. Aber wenn ich mir das gerade vorstelle, dann musst du ja einfach auch ein Anwesen haben. Also wohnst du so gated Community, dann fährt da dieser Auto rein, hast du so, wie man es früher von MTV Cribs kennt, dass da so 4 Autos stehen oder hast du so eine riesen so eine Halle oder so eine wie heißt die nochmal hier, Mann?
Eine Garage.
Eine riesen Garage und dann also wie wohnst du?
Ja, ich hab eine ganz normale Wohnung mit Laura zusammen. Und ich habe eine separate Garage, etwas weiter weg von der eigentlichen Wohnung.
Okay.
Und dort habe ich nochmal 150 Quadratmeter für die Autos, wo ich dann meine Autos pflegen und hegen kann und verstecken kann.
Ach, das ist dann so richtig dein Bastelkeller auch?
Also ich bastel da nicht.
Aber hegen und pflegen, du machst die schön sauber.
Ja, genau. Also dort werden sie einfach auch mit Plane und so. Also ich schütze die halt und nimm das schon ernst. Also alle meine Autos werden auf jeden Fall mies gut behandelt, Alter.
Und auch, die sind da wahrscheinlich irgendwo, wo auch nicht jeder reinkommt oder die stehen nicht einfach so rum,
nee,
sondern die
nicht.
Sieht keiner.
Genau, das weiß auch keiner, wo das ist.
Aber wie kommst du dann von deiner Wohnung zu den Autos?
Mit einem Auto.
Also hast du bei deiner Wohnung auch nochmal ein Auto stehen?
Ja, also ich habe ja ein Auto rumstehen.
Ja.
Also zwei. Und dann,
krass.
Je nachdem, wo ich hin muss, nehme ich mir halt.
Wie ist es mit Nachbarn? Also ohne Spaß, ich kann mir schon vorstellen, also egal, wo du wohnst, da gibt es ja safe eine Gertrude, die sich denkt, dieses blonde deutsche Mädchen mit diesem kleinen, aufgepumpten Chinesen, weil Vietnamesen kennen die ja nicht, mit dem kleinen Chinesen und dann diese Autos, was macht der? Wie teuer sind mittlerweile diese Ling-Ling-Zigaretten? Wo hat er das Geld her? Was soll das?
Wie viel Nagelstuhl
das
hat der Typ,
also dieses Alter. Bild muss ja ganz viele Leute aufregen.
Ja, das braucht der ein oder andere Mensch auch in der Situation. Du musst dir vorstellen, es gab mal eine Situation, wo ich mit Laura umgezogen bin. Und das war so eine kleine Familienstraße und so eine Familiengegend. Und da habe ich halt vor 3 Jahren angefangen, mir halt Autos zu gönnen, um mir das aufzubauen. Dann hatte ich noch keine Garage. Mhm. Und dann hatte ich einfach mal schon 3 Autos vor der Tür stehen. Ja. Und die sind halt nicht so klein, ja, sondern schon auffällig dick. Ja, und du musst dir vorstellen, pass auf, ich gehe vor die Tür und gehe zu dem einen Auto, ja, um einzusteigen. Ja. Und da merke ich aber, krass, ich habe was vergessen in einem anderen Auto. Und die Nachbarn standen auf dem Balkon, es war Sommer, die sehen das. Und dann gehe ich auf die andere Seite, hol da kurz mein Portemonnaie raus, mach da wieder zu, steig wieder in die Karre rein. Ja. Ey, das ist so maximal assi, Alter.
Ja, ja.
Und dann komm ich irgendwann zurück von meinem Termin und fahre abends aber mit dem dritten Auto zum Sport.
Weißt du, wie du mit dir im Reinen sein musst, dass dich das nicht aufregt? Also in Amiland wären die so.
Ja, ich weiß.
Oder?
Es fällt mir auch maximal schwer, das hier mit dir zu besprechen, Alter. Weil ich genau weiß, man kann mich ganz schnell in so eine Schublade schieben.
Ja, natürlich.
So.
Aber ich finde nichts schlimmer. Also ich finde, wofür man sein Geld ausgibt, ich finde nichts davon verwerflich. Leute sollen von Hummer sterben. So, wenn du das gerne frisst oder wenn du dich gerne in diesen Clubs machst, wenn du dein Geld ehrlich verdienst, mach, was du willst.
Mhm, voll.
Außer freaky shit natürlich. Mhm. Mach, was du willst, und es hat keinen zu interessieren, aber wenn du Person des öffentlichen Lebens bist, ich ziehe mir das rein. Ich will auf jeden Fall Witze darüber machen, so, ob ich dich jetzt, dass ich dich jetzt persönlich dann angreife, natürlich nicht, aber das, man kann das sehen, man kann da Witze darüber machen, man kann ein bisschen neidisch sein, man kann sich darüber aufregen, aber lass die Leute in Ruhe.
Voll. Weil also, wenn man mal drüber nachdenkt,
hast du ja nichts davon geschenkt bekommen.
Es ist, erstens wurde nichts geschenkt, zweitens ist es so gesehen ein Hobby. Ja, vielleicht nicht vergleichbar wie mit Briefmarken sammeln, aber es ist ein Hobby.
Nee.
So, und ich glaube, Menschen, die auch zum Mainstream gehören, aber noch nie auf so ein Tuning-Event waren, wissen gar nicht, was für coole Leute das sind. Ja. Die wollen niemandem was Böses. Die wollen einfach nur, guck mal hier, habe ich seit 20 Jahren aufgebockt.
Das Tuning mal Ding mal beiseite, das glaube ich, das sind einfach so, das sind halt so Auto.
Aber lass uns mal nur über den Typen sprechen, der einfach jetzt ein dickes Auto fahren möchte. Lass ihn doch. Mhm. Er muss ja nichts daran tunen oder machen. Er kann es genauso vom Werk kaufen und fahren. Und selbst wenn man sich dann angegriffen fühlt, tatsächlich ist es ja gar nicht das Problem von dem Fahrer und dem Eigentümer, sondern von jemandem, der sich gerade irgendwie nur einen Gedanken sucht, um halt jetzt reinzuscheißen so für sich selber. Und das macht ja eigentlich krank, ne, auf Dauer.
Glaube ich auch. Und aber das ist auch dieses Autoding ist halt auch krass, weil ich habe ja wirklich, ich habe damit nichts zu tun. Mhm. Ich habe keine Faszination dafür. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, aber ich bekomme halt mit, wie die Leute kacken so ab, wenn die ein krasses Auto sehen. Mhm. Nicht mehr so Hateration-mäßig, sondern Leute fotografieren einfach fremde Autos. Mhm. Also wenn ich jetzt, ich hab ein Haus oder ich habe eine Wohnung und ich sehe eine andere krasse Villa, da mache ich doch kein Foto von der, also ich verstehe das auch nicht.
Das hat sich so tatsächlich dann bei uns in der Gesellschaft irgendwie etabliert, ne? Mit Autos auch so statusmäßig und so.
Ja.
Ja, das ist schon krass.
Und nach meiner Einschätzung bin ich so 3-4 Mal, in 3-4 verschiedenen crazy Autos rumgefahren. Mhm. Wie die Leute gucken und gerade was das für ein Ding, betrifft dich natürlich nicht, weil du glücklich vergeben bist, aber was das für eine Wirkung auf Männer und Frauen
durchaus
hat. Das ist geisteskrank.
Durchaus. Also die Blicke sehe ich auch.
Du musst ja teilweise nicht mehr reden. Du machst einfach die Tür auf. Mhm.
Ja,
was ist das denn?
Ja, ja.
Ist ja also.
Ja, ja. Kann man nichts gegen tun.
Ja.
Es ist, wie es ist.
Krass, aber weil ich mir gerade, du hast gerade von diesen Autos erzählt, da habe ich mir deine Wohnsituation vorgestellt und dann so zurückgedacht und mir dachte, ja, du warst ja mal einer von uns.
Ja.
So nach dem Motto, übertrieben gesagt. So, du hast mal hier gewohnt, klein, man muss das und das für die Miete machen. Und es ist ja bei dir auch nicht so von heute auf morgen so schubweise gekommen, so, keine Ahnung, einmal viral gehen oder einmal, weiß nicht, also irgendein krasser Deal und jetzt bist du Millionär. Sondern das ist ja alles so gegangen, ne? Und jetzt hast du ja einfach noch, hast du einfach noch einen Kinofilm hinterhergeschossen.
Mhm. Ja, Digga, keine Ahnung.
Wie sind die auf dich gekommen? Wie ist das, was soll das?
Was zur Hölle soll das?
Einfach der Tutti so mit seinen gestylten Haaren und seiner nicen Perle auf dem roten Teppich, hier Bully Herbig, da Cavanian. Wie? Wann?
Fiebertraum immer noch, ey. Muss echt lernen, das zu genießen. Manchmal checke ich das. Ist
alles so schnell gegangen.
Es ist so schnell alles.
Und wenn er jetzt im Kino ist, dann muss ja der Erstkontakt so vor 2-3 Jahren gewesen sein.
Letztes Jahr.
Ging das so schnell?
Letztes Jahr im Sommer hatten wir den ersten Kontakt, Bulli und ich. Der hat nämlich ein Reel von mir gesehen. Der saß am Mittagstisch mit seiner Familie und hat selber erzählt, eigentlich ist er am Esstisch immer Handy-No-Go so. Mhm. Und hat da sich in der Sekunde nicht dran gehalten. Und dann wurde ihm aufgrund des positiven Algorithmus mein Video vorgeschlagen, wo ich in der Talkshow bei Riverboat vor 1-2 Jahren die Geschichte mit meinem Vater, Laura und dem Veganismus gesprochen habe.
Ja.
Kein Flying mehr. Die Nummer hat er gesehen und hat sich von Anfang an bis zum Ende kaputt gelacht.
Ja.
Und die Rolle Bullet, die ich gespielt habe, war so im Film nicht geplant. Wollte
ich sagen.
Die war nicht geplant, aber als er mich sah, hat er schon die Vision gehabt.
Okay.
Und hat dann quasi den Kontakt gesucht.
Aber da haben die noch nicht angefangen zu drehen vor einem Jahr, oder was?
Nee, da haben sie schon, aber die haben schon lange geschrieben, klar. Das dauert
okay,
alles.
Und hat er es noch reingeschrieben?
Und dann hat er mir die Rolle angeboten und es gab.
Aber wie? Der Bulli Herbig ist ja jetzt nicht in deine DMs geslidet, also grüß dich, Bulli hier, eine Rolle.
Nein,
sondern offiziell angefragt?
Ja, der hat natürlich Nicole kontaktiert,
das
Management. Und dann kam die Anfrage und dann wurde ich, weil viele haben jetzt auch diese Vermutung, dass mir die Rolle geschenkt wurde, weil es ist ja wieder einfach. Ne? War aber nicht so, die Anfrage war da und ich habe ein Casting bekommen.
So, bevor du, merkt dir Casting, man kann dir doch, der kann dir doch keine Rolle schenken. Also du musst ja vorher, du hast ja jetzt 8 Jahre abgeliefert, sitzt da mit deinen dicken Eiern in der Talkshow, erzählst professionell eine lustige Story und wenn der dann sagt, das ist so geil, den will ich im Film haben, dann ist das keine geschenkte Rolle. Und nicht mal das wäre geschenkt.
Ja, ich weiß. Also wir müssen uns selber nicht erklären, wie viel Zeit und Energie wir eigentlich bis zu dem heutigen Tag investiert haben, um einfach da zu stehen.
Es gibt ja einen Grund, warum Leute sagen, ich will den in Liechtenstein haben, ich will so und so viel für ein Ticket zahlen, ich will den in meinem Film haben. Mhm. Das ist ja, gibt ja einen Grund.
Gibt einen Grund, bloß viele sehen das halt anders, um sich halt selber die Welt anders zu malen.
Ja, dann hast du die Rolle geschenkt bekommen,
Ich habe die Rolle geschenkt bekommen, habe auch Glückskekse mitgemacht und dann hat es sich gefreut. Da gab es ein Casting, ich wurde ganz normal.
Für diese Rolle?
Genau, ich sag mal so, die Rolle war geplant, aber jetzt stell dir mal vor, ich komme zum Casting und bin einfach nicht vorbereitet. Man möchte natürlich auch als Regisseur und Director sehen, macht er sich Gedanken um den Text?
Ja, natürlich.
Ich meine nur.
Ja klar,
wenn ich aber so Larifari ankomme und den Text einfach nicht drauf habe, weil ich ihn nicht auswendig gelernt habe, dann ist das nicht professionell.
Ja, klar.
Und dann weiß er ganz genau, ich brauche dir nicht mehr Text geben.
Ja.
So, da wird er sich nicht drauf vorbereiten. Und allein dafür, glaube ich, war auch das Casting. Selbst wenn die Rolle jetzt fest neu geschrieben wurde und geplant ist,
nur dich gecastet, weil die Rolle war ja für
Nein, genau. Ich war mit anderen Schauspielern.
Auch für Bullet?
Nee, nicht für Bullet, aber wir haben in einem kleinen Kreis quasi eine Szene schon inszeniert und nachgespielt.
Okay, verstehe.
Mit Textrolle. Und halt eine Dynamik.
Es gab noch 2 andere Vietnamesen, die auch.
Nee, genau. Ich war der Einzige. Und ich sag mal so, hätte ich wahrscheinlich reingeschissen vom Spielerischen her und von der Vorbereitung, hätte man das auch nicht geschrieben.
Okay.
Und am Ende hat es aber geklappt, hat gematcht und ich habe dann zwei Castings mitgemacht, weil ich habe dann die Rolle Bullet vorbereitet und die anderen Rollen für die Bande und was auch immer noch geplant war, wurden von unterschiedlichen Schauspielern auch gecastet. Und ich habe aber trotzdem mit angespielt und so.
Verstehe. Und hast du dann extra nochmal Schauspielunterricht genommen?
Ja.
Okay.
Tatsächlich.
Ja.
Also das habe ich so ernst genommen, dass ich ins Coaching gegangen bin.
Ja, hätte ich,
glaube ich, um zu definieren, wer ist Bullet, wie spielt man den am besten, wie oft kann man den spielen und vor allem in welche Richtung kann man den spielen. Und dann haben wir ein bisschen was vorbereitet. Und so hatte ich erstmal eine Ahnung. Und dann habe ich auch darauf gepocht, dass ich meinen Zahnstocher bekomme.
Ja.
Und dieser Zahnstocher hatte mit der Rolle auf jeden Fall viel gemacht.
Okay, ich habe nichts davon gesehen. Ich habe nur einen Trailer gesehen. Ich habe gesehen, Tutti Tran ist Schuh des Manitou, Fortsetzung Tutti Tran, roter Teppich, sehe ich den da mit den Haaren. Ich so, okay. Aber ich war ja nicht im Kino, ich habe jetzt auch keinen, ich habe nicht gesehen, was du da genau machst. Ich weiß nur, dass du da mitgespielt hast.
Also gerade weil du mich schon so lange kennst, würde ich behaupten, Alter, geh ins Kino und guck dir den Film an. Du wirst von mir positiv überrascht sein, tatsächlich.
Ja, aber du bist ja nur so dann 1% oder 2% vom Film.
Nee, stimmt nicht.
5%?
1,5.
Okay.
Aber glaub mir, Film lohnt sich. Du hast gar keinen Bock, wa? Du bist maximal ungeduldig, ne?
Nee, nicht ungeduldig.
Um reinzugehen und sich hinzusetzen?
Nee, nicht ungeduldig, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das lustig finde. Also wenn das die Fortsetzung vom Schuh des Manitou ist.
Ist auf jeden Fall derselbe Humor.
Ja.
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 Ist nicht so deins?
Nee.
Dann machst du für mich.
Das ist mir zu albern, ja. Aber hast du da was von? Nein, du hast ja dein Geld schon bekommen. Du bist ja nicht an den Ticketpreisen nochmal.
Nein, das nicht.
Ja, okay.
Das nicht.
Aber dann zieh ich mir mal irgendwie so ein,
oder
illegal. Mach mal illegal.
Hä? Du machst es so, wie du am besten kannst.
Ja, genau, aber ich würde ja schon gerne mal wissen, auch was du da
gemacht hast. Ja, voll. Würde mich auch interessieren. Einfach nur von Kollegen zu Kollegen. Hatte mich auch sehr gefreut, als Mariano im Film war und mir dann eine positive Nachricht zukommen ließ.
Wie? Ach so, der Mariano hat den Film geguckt.
Er hat den Film im Kino gesehen.
Ach so.
Und hat mir darauf Feedback gegeben.
Ja.
Und ich feiere sowas immer, weil wir Kollegen unter uns wissen ja, wir wissen halt so, wir haben eine Ahnung zur Kunst, wir haben eine Ahnung zum Spielen und wir haben dann auch eine Meinung.
Und selbst wenn der kein Schauspieler ist, oder genau, ich auch nicht, oder du auch nicht, man kann aber sagen, ob was lustig ist.
Genau, voll. Und du kannst auch wirklich sagen, du hast zwar die Rolle bekommen, aber du hast spielerisch reingeschissen.
Ja.
Kann man auch sagen.
Ja.
Dem war bisher nicht so.
Okay, nice. Also Feedback ist gut?
Mega, wir haben jetzt schon 2,6 Millionen Kinozuschauer.
Okay.
Das hast du jetzt in den letzten Jahren im deutschen Kino nicht geschafft.
So ein Hype, oder was?
Ja, mega.
Okay.
Mega.
Ja, das ist ja der erste, war ja auch schon...
Ja, genau.
Also Bulli, man vergisst immer, was das auch für ein... Also was sie damals... Also der erste Teil... Und was die mit deiner Show gemacht haben, was das für, der ist ja so Raab-esk, möchte ich sagen, so was so die Größenordnung angeht.
Na, für mich ist das crazy, weil ich bin ja noch so ein 90s-Kid und bin dann auch mit Bulli-Parade und Röhrenfernseher groß geworden. Und dann guckst du die im Fernsehen und lachst dich schlapp. Das war eine leichte Unterhaltung.
Ja.
Und dann stehst du irgendwann mit denen vor und hinter der Kamera. Das ist crazy.
Ja.
Und das, was ich noch viel schlimmer finde im positiven Sinne ist, die drei sind so auf dem Boden, Alter. Das ist nicht normal. Natürlich hattest du mehr mit Bulli Herbig vor Ort zu tun gehabt, weil er dann alles gemacht hatte. Und es gibt eine Story, die ich immer wieder gerne erzähle. Du musst dir vorstellen, ich hatte dann irgendwann meinen ersten Drehtag, bin einen Abend vorher angekommen und wir hatten wirklich eine richtig geile Zeit in Almeria. Dort haben wir nämlich in der Nähe gedreht. Wir haben genau dort gedreht, wo auch der erste Teil gedreht wurde. Und auch bei derselben Kulisse, wo auch das Lied vom Tod gespielt wurde. Also wow. Legendenstatus. Ja, voll, Alter.
Okay.
Und da musst du dir vorstellen, ich wusste, okay, am nächsten Morgen geht's sehr früh los mit dem ersten Drehtag. 4 Uhr morgens war dann quasi schon aufstehen und dann 4.30 Uhr war Pickup.
Konntest du überhaupt schlafen, Alter?
Pass auf, ich war so aufgeregt. ich hatte den Text schon drauf.
Ja.
So, das ist jetzt für die Szene, die wir heute vorbereitet haben, ist das überschaubar. Dennoch bist du so aufgeregt und ich konnte nicht pennen und hab bis 2 Uhr morgens noch Text gemacht, Alter.
Ja.
Und dann um 4 aufstehen, 2 Stunden gepennt. Ich stehe erstmal auf, meine erste Reaktion war, welcher Schwanz dreht um 4 Uhr morgens einen Film?
Das wusstest du vorher.
Verstehst du? Und dann gehe ich da zum Shuttle und dann fahren wir erstmal nochmal 45 Minuten zum Set. Und dann komme ich da an, erstmals, mitten in der Wüste, zum Set.
Gab es vorher keinen, hey, ich bin der Tutti, ich bin der, wurde sich nicht vorgestellt oder
nee,
so?
Nee, doch, also vorher haben wir natürlich die Schauspielkollegen schon gesehen. Okay. Weil die selber ihre Drehtage hatten.
Ja.
Aber der springende Punkt ist, ich war da und Bulli war schon umgezogen.
Ja.
Verstehst du, was ich sagen will?
Nee.
Ich reg mich nie wieder darüber auf, dass ich früh um 4 Uhr morgens einen Film drehen muss. Alter.
Ach so, meinst du? Professionalität.
Der Typ war schon da. Der war schon ready. Der war schon gut gelaunt. Der hat ja das Buch geschrieben. Also der hat den Text geschrieben. Ne? Mhm. Der ist dann quasi 2 Hauptrollen hat er gespielt.
Ja.
Hat auch noch Regie geführt und war auch noch Director. Und hat auch teilweise noch Kamera gemacht. Okay. Da war der erste am Set und der letzte am Set.
Wie alt ist der mittlerweile? Mitte 50?
Ja, die sind alle auf jeden Fall um die 50, ja. Mitte 50, würde ich behaupten.
Also Rick Cavanian ist für mich einer von den Comedy-Genies auf jeden Fall.
Der ist so talentiert.
Der ist so lustig.
Das ist so unfassbar lustig. Ja, privat eine ganz ruhige Seele.
Ja?
Ja, ja, voll angenehm.
Voll interessant.
So, und dann, wenn er aber in seine Rolle schlüpft, dann ist er da.
Der ist wirklich so.
Und das ist, aber der lustigste für mich privat, mit dem ich wirklich die ganzen... Sprüche unter der Gürtellinie machen konnte, war Christian Trammitz.
Ja?
Naja. Mit denen habe ich ja schon mal gedreht 2023, deswegen war die Brücke schon da. Bulli hat ihm das Video gezeigt, guck mal, ich habe eine Idee.
Ja.
Wie findest du den? Und dann hat Christian gesagt, ach, mit dem habe ich doch schon mal gedreht.
Was habt ihr denn gedreht?
Wir haben 2023 für Amazon Freebie die Joker und Tutti Sketch Stand-Up-Show gedreht. Ja,
Er war dabei. Ja, dieses Live-Ding, was live und Sketch habt ihr gemacht.
Genau, und wir haben ja Sketche mit verschiedenen Schauspielern, die auch etabliert waren.
Da war er dabei.
Gedreht und wir haben ihm das Drehbuch gegeben und ihn uns angeboten für einen Sketch.
Okay.
Und fand er so gut, dass er mitgemacht hat und so haben wir uns kennengelernt.
Der Kreis wieder geschlossen.
Richtig.
Diese ganzen Premieren sind jetzt gar nicht mal so lange her, ne?
Nee, 12. 12. war die...
Jetzt August oder was?
Mhm.
Okay.
12. August war die Premiere für den Roten Teppich in München.
Ja.
Das große Ding.
Ja.
Ah, das war fett. Das war ja... Wow. Was geht ab?
Ja.
Ne? Und das Krasse ist für mich, ja.
Das war das, wo du auch geguckst hast, ne? Weil du warst
genau da habe ich so geguckt, nervös. Jawohl. Weil ich dachte mir so, ey, wenn, dann machen wir es dort richtig. Klar. Ja. Dann habe ich ein Interview gegeben. Ich war so aufgeregt, meine Augen waren offen. Ich habe den Interviewer in die Augen geschaut und so. Und für alle ist direkt Kokser, Digga. Leute sind komisch, ey. Ja, das war sehr aufregend. Und das Krasse ist, ich merke einfach langsam, egal wie ich angefangen habe, egal wie ich auf dem Boden bleibe und das ernst nehme und noch alles nicht realisiere, ich merke einfach, die Leute wissen, wer ich bin.
Ja.
Das ist krass.
Ja.
Also selbst auf dem roten Teppich. Also das ist nicht nur so, dass Bulli, Christian und Rick jetzt die Superstars dort waren und die anderen etablierten Schauspieler. Also die wussten, wer ich war. Die haben alles vorbereitet. Da waren Leute, die haben Fotos vorbereitet von mir und wollten Autogramme haben.
Ja, geil.
Ey, das ist maximal.
Voll schön.
Das ist crazy.
Und vor allen Dingen, das ist ja, du bist ja noch lange nicht am Ende. Das ist ja dein erster großer Film.
Mhm.
Und wenn du eine Sache da gut machst, 1 und 1 ist 2, dann genau. Nur sollte Deutschland sich irgendwann dafür entscheiden, Rush Hour zu machen. Kommen wir nicht mit Joker oder den anderen. Es muss, Chris Tucker kann nur einer machen.
Aber tatsächlich ist Schauspiel seither ein ganz, ganz interessantes Thema für mich. Also ganz, ganz interessant.
Aber da hast du ja wirklich, du hast echt viel auf dem Teller, ey. Wie viele Termine machst du mit der Tour jetzt?
Oh, gute Frage. Die ist schon knackig, aber das letzte halbe Jahr von Hai der Mau war sehr, sehr krass. Da habe ich wirklich zu viel gespielt, Alter. Da habe ich auch irgendwann gemerkt, so krass, wenn ich jetzt heute nicht spielen müsste, wäre es für mich jetzt auch nicht schlimm.
Hast du auch dieses Ding, drei Nächte in Folge geht noch, aber die vierte ist so.
Ja, vierte ist Max.
Ja.
Und wenn du eine Woche mit fünf hast, ja, ist wirklich Maximum.
Das habe ich noch, ja.
Boah, also ich glaube, die krasseste oder der krasseste Monat einer Comedy-Tour, die ich spielte, war Mai. Der Mai hat wie viel? 30, 31 Tage?
31.
So? Und wir hatten 19, 21 Termine. Oh, aber nicht so um die Ecke, ja, sondern teilweise einmal mal von Kiel runter nach Zürich. So ein Ding.
Und du hast ja nie Opener auch, ne?
Nee.
Einmal war so einfach spontan. Ich war in Düsseldorf. Du hast nie Opener.
Ich hab das früher gerne gemacht, um die Leute mitzuziehen.
Keine Opener.
Weißt du, warum ich keine Opener habe? Ja? Nicht, weil ich irgendwie jetzt auch irgendwie jemand anderem keine Stimme geben möchte bei meiner Plattform, sondern einfach.
Natürlich nicht.
Nein. Ich meine es ernst, weil man muss das auch versuchen
zu verstehen. Ich meine ja nur, aber das musst du nicht zu sagen, Alter. Als ob du jetzt keinen Opener hast, weil du niemandem die Chance geben willst, auch vor deinen Leuten zu glänzen.
Du weißt ja nicht, wie die Leute denken. Warum hat er keinen Opener? Jeder hat einen Opener. Warum hat er keinen Opener?
Ich habe auch keinen.
Ich hab keinen Opener, weil ich einfach zu viel Material habe. Ich möchte das spielen.
Ja.
Und wenn wir schon Material haben für 2 Stunden, oder sagen wir mal, wenn es ganz schlimm läuft, 2,5.
Ja,
und der Kollege macht nochmal 15, das ist zu viel fürs Publikum. Ja. Too much. Und ich möchte einfach nicht, dass der Kollege, egal ob wir gegebenenfalls dieselben Themen haben, ich möchte einfach nicht, dass gewisse gute Jokes von mir, die in meinem Set wichtig sind und relevant sind für den roten Faden, dass die schon vorweggenommen wurden.
Ja, verstehe.
Und
aber das könnte man ja auch vorher klären. Aber wenn du dein Ding so abendfüllend ist, dann brauchst du auch keinen.
Nee, voll nicht.
Ich finde das auch so ein bisschen, also es ist einer der Gründe, warum ich es auch mache, natürlich auch finanziell, wenn ich immer eine große Tour spiele, würde ich natürlich auch gerne einen Safe mitnehmen, einfach um zu pushen und weil es geil ist. Aber ich habe auch so dieses Ding, nee, ich brauche auch keinen Opener. Also ich kicke euch schon alleine warm.
Mhm. Ja, genau, das macht mir auch Spaß.
Also es ist Win-Win, wenn Leute Opener haben, geiler Move, wenn das gute Opener sind, du hilfst, Patsch, ist geil für die Show, aber es ist auch ein Flex, wenn du das allein hinkriegst.
Voll.
So. Geil, Alter. Also es ist wirklich, das hört sich alles bombastisch an. Du wirkst gesund, du wirkst glücklich, zufrieden, erfolgreich sowieso. Eigentlich muss ich, weil du bist ja jetzt, glaube ich, auch nicht mehr in Berlin, eigentlich muss ich ja, warte mal, du bist ja heute noch Open Mics, ne?
Mhm.
Okay, dann hast du das, haben wir das so. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dich gefragt habe, ob du mal in den Podcast kommst, aber du bist auch wirklich, ey, du bist ja ein bisschen schwer zu greifen. Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Weißt du noch, als ich am Ende von der Corona-Zeit oder während Corona dieses Open Mic hatte?
Ja.
Wo du mal warst?
Neukölln.
Ja, da dachte ich mir so, Das fand ich krass, dass du da hingekommen bist.
Für dich?
Ja. Weil ich dachte, also für mich bist du jetzt kein Star, aber ich fand, aber es wäre in Ordnung gewesen, wenn du sagst, sei mir nicht böse, aber mach ich nicht mehr.
Ja.
So.
Weil ich einfach nicht vergessen habe. Ich vergesse Namen nicht, ich vergesse Gesichter nicht, die einfach von Anfang an dabei waren. Und du hast mir damals auch geholfen.
Ja, aber
du
das
hast,
fand ich
du hast mir geholfen, ich merke mir sowas, Digga. Ja. Das ist völlig egal.
Aber das
auch wenn geil. Wir uns jetzt 2 Jahre nicht sehen, du hast gesehen, wie wir uns begrüßt haben.
Ja.
Das ist, ich liebe den Shit. Das ist alles in Ordnung.
Ja, ist geil. Dieses schäbige Open Mic da in Neukölln, Alter.
Ja, aber frag mich jetzt kein zweites Mal für den Podcast, Alter.
Nein. Alles gut.
Nee, aber schön hier zu sein endlich. Wie läuft's denn bei dir alles? Also planst du gerade eine neue Tour? Was geht bei dir, Alter?
Ja, ich bin jetzt mit meiner zweiten Tour gerade unterwegs. Die erste Rutsche ging jetzt bis Februar. Die zweite geht jetzt los von 10.10. bis, glaube ich, Mai.
Mhm.
Das sind, glaube ich, 25, 30 Termine. Mhm. Und bei mir ist dann halt das, was du bei deiner ersten Tour hattest, dieses große Berlin-Abschluss Huxleys. Habe ich jetzt große Berlin-Abschluss im Punchline-Club am Potsdamer Platz.
Mhm.
Genau.
Da habe ich für Mittermeier auch mal
eine
Mixshow gespielt.
Die Location. Der ist
schön.
Boah, Alter.
Ja, mega.
800 Leute, todessexy.
Ja, das ist richtig geil.
Genau, mit Aufzeichnung, allen Zip und Zap und das ist jetzt das Ding.
Ja, cool. Das kann ich mir gut vorstellen für eine Aufzeichnung.
Ja.
Da kannst du auch sehr viel mit Licht spielen.
Das sieht richtig kuschelig aus.
Das sieht schön aus.
Ja, ist voll sexy.
Und die Stimmung war auch gut.
Ja.
Ne?
Weil du hast so links, rechts, du hast gar nicht das Gefühl, dass es eine 800er Location ist.
Mhm.
Es wirkt eigentlich wie so eine 400er, 500er, aber es ist wirklich.
Aber wenn die 800er Lärm machen, dann klingt das wie 1000.
Ja,
das geht schon.
Genau, und das ist das Ziel. Genau, cool. Das ist jetzt die zweite Tourrutsche. Podcast weitermachen, meine Battle Rap Reactions sowieso.
Wann ist der Termin in Berlin?
Der ist, glaube ich, 10. Mai, 12. Mai, irgendwie sowas.
Ja, ich bin da, glaube ich, fast wieder auf Tour. Das ist ja die Saison. Wir sehen uns ja alle nie.
Ja, ja.
Also wir schreiben immer, ja, ja, ey, ich komme mal deine Show besuchen. Und wir meinen das auch ernst. Wir, ja, meinen das schon, also ernst.
Ich würde so gerne viel mehr von meinen Kollegen auch mal live sehen.
Ja, voll.
Ja.
Voll.
Ich habe es jetzt nur beim Bruno habe ich es mal geschafft, beim Felix ja sowieso. Mhm. Asan habe ich noch nicht geschafft, Mariano habe ich noch nicht geschafft, dich habe ich noch nicht geschafft. Das ist so.
Ja. Ja, ja, ja. Das ist halt die Saison, ne? Da sind wir alle gleichzeitig unterwegs.
Ja, ja.
Und manchmal verpassen wir uns um einen Tag in derselben Location.
Ja, ja.
Manchmal ist das so.
Aber es, keiner soll sich beschweren, weil mittlerweile sind einfach, es sind alles tourende Comedians.
Mhm.
Von Mad Monkey Room treffen, hast du neue 6 Minuten, 7 Minuten, der eine ist so, ja. Also es gab, also keiner ist getourt und heute tourt fast jeder. Mhm.
Wie cool.
Und das ist Weltklasse.
Wie cool.
So, eigentlich ist es nicht meine Art, aber wir werden auf diesem positiven Hügel werden wir den Podcast jetzt hier beenden.
Sehr gerne.
Es war mir eine Freude, dass du da warst. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Die Zeit ist verflogen.
War schön, dich wiederzusehen, mein Lieber.
Ja, Mann. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Ich dir auch, mein Lieber.
Und wir sind raus.
Ciao.